Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Martina Trastschik. Sie ist Übersetzerin, Tibetologin, Dharma- und Achtsamkeitslehrerin. In unserem Podcast versuchen wir all diese Themen in aller Gemütlichkeit durchzubesprechen, bevor wir dann am Schluss die Frage stellen, wie sie gerne sterben möchte. Besonders hervorheben darf ich ihr neuestes Buch, The Buddha's Gift to the World, erschienen bei Shambhala Publications in englischer Sprache. Die deutsche Version davon wird in den nächsten Monaten erscheinen. Viel Freude beim heutigen Podcast. Danke, dass du da bist. Ich freue mich. Wir kennen uns ja schon länger. In der Vorbereitung habe ich gesehen, bei den meisten sozusagen Beschreibungen über deine Person, was den Beruf angeht, steht häufig Tibetologin, Übersetzerin, Dharma- und Achtsamkeitslehrerin. Ist ein bisschen lang. Wie würdest du das bei dir zusammenfassen?
Also erstmal danke für die Einladung.
Ja, freue mich.
Bin gespannt. Wie würde ich das zusammenfassen?
Oder beim Pass muss man immer, ich schreibe dann entweder Arztin.
Ach, das ist eine gute Frage. Ich weiß nie, was ich hinschreiben soll.
Genau.
Dann schreibe ich manchmal Pensionistin. Jetzt, seit kurzem.
Ja.
Und sonst, Tibetologin versteht immer niemand. Buddhismuskundlerin auch nicht. Was habe ich in letzter Zeit? Ja, Achtsamkeitslehrerin versteht schon gar niemand. Was habe ich in letzter Zeit dann geschrieben? Ich glaube, ich habe es trotzdem geschrieben.
Ja.
Selten Übersetzerin. Ich glaube, kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwo nur Übersetzerin geschrieben habe.
Das schreibt doch wahrscheinlich fast niemand hin, ne?
Na, Übersetzer ist eigentlich schon ein
Beruf. Schon ein Beruf, ja klar.
Aber, ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht so genau, was ich schreiben soll, um ehrlich zu sein. Ja.
Pensionistin.
Ist das einfach für jetzt, oder?
Ja, aber... Und inwieweit sind diese Tätigkeiten, die du ja tust, nicht voneinander zu trennen? Die bedingen sich ja ziemlich gegenseitig, würde ich denken.
Hundertprozentig.
Genau.
Es hat sich irgendwie organisch entwickelt. Also angetreten bin ich natürlich mit meinem ursprünglichen Studium, Tibetologie, Buddhismuskunde, damals Hamburg. Im Rahmen von Orientalistik in Hamburg, als Tibetologin, ja. Dann bin ich aber nach dem Magister sozusagen von der Uni weg und habe diesen Beruf Tibetologin damals sozusagen nicht angetreten. Ja? Damals ging es dann in die Richtung Dolmetsch, sehr viel Dolmetsch.
Bei den Tibetologen? Also gar nicht in die Richtung akademisch?
Bei dir? Nach dem Studium. Ja. Ich habe den Magister abgeschlossen in Hamburg. Und danach ging es dann eben nicht in die Richtung Tibetologie als Berufsfeld für mich, sondern ich habe dann jahrzehntelang sehr viel mit tibetischen Lehrern gelernt und gearbeitet und vor allen Dingen sehr viel gedolmetscht.
Genau.
Das war das erst einmal der Schwerpunkt.
Da komme ich dann gleich zurück, aber lass dich mal weiter.
Ja, und im Zuge dessen haben sich dann auch schriftliche Übersetzungsarbeiten ergeben. Oft so, dass ich praktisch die Kurse, die wir inhaltlich hatten, dann auch mit schriftlichem Material unterlegt habe und die entsprechenden Texte dann jeweils ins Deutsche oder auch ins Englische übersetzt habe.
Schon vorbereitet die Texte oder nachher die Teachings?
Beides.
Beides.
Beides. Mhm. Mhm. Also so kam es zu Dolmetsch- und Übersetzungstätigkeit. Mhm. Dann hatten wir mal so eine Idee, dass wir auch einen spezifischen Verlag machen wollen, haben wir auch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, ist lange her. wo wir buddhistische Literatur speziell für Übende aus im Kontext des tibetischen Buddhismus und in unserer Tradition, der Kamakachi-Tradition, zur Verfügung gestellt haben. Das Wir heißt mein Mann und ich. Mhm. Ja, da war also viel Übersetzungstätigkeit und auch dann auch schon Publikationstätigkeit.
Bleiben wir mal bei der Übersetzung gleich mal. Und dann gehen wir dann gerne auch so ein bisschen einen Schritt weiter. Ich habe im Internet YouTube-Videos gesehen von 1989. Da warst du unter 30. Ja. Ich habe gerade 7 Jahre in Tibet gelesen wahrscheinlich, so ungefähr. habe noch nicht einmal die Matura gehabt. Tenger Rinpoche. Und du warst ja in Wahrheit komplett jung. Und du hast in meiner subjektiven Wahrnehmung, und das Lustige ist, wir könnten ja theoretisch auf tibetisch jetzt diesen Podcast halten. Also ist ja lustig, wir können, also wir sind ja, wir beide die Sprache, ja genau. Mhm. Du hast ihn fantastisch übersetzt. Ich finde, du hast ihn fantastisch übersetzt. Ja. Und du warst ja wirklich jung. Mhm. Ich habe mich meistens ziemlich geziert vor Übersetzungen, weil ich auch gibt es eine nette Geschichte, ich war in Kathmandu vor einem tibetischen Medizinkongress und ich habe einen guten Vortrag gemacht. Die haben gesehen, ich kann tibetisch und dann haben sie irgendeinen Lama, Dolpo Rinpoche, geholt und haben gesagt, den übersetzt du jetzt bitte. Der hat einen Dolpo-Dialekt gesprochen, der hat sein Handout auf einem Tablet gehabt, ich habe es nicht gesehen, der hat von irgendwelchen Moxa-Punkten, die ich nicht gekannt habe, die Einleitung habe ich natürlich übersetzen können, ja. Du, ich bin gescheitert. Natürlich. Ich habe ihn nicht gekannt, ich habe nicht gewusst, wovon er redet, ich habe nicht einmal das fachliche Wissen gehabt. Ja. Natürlich, wenn du deine eigenen Lehrer übersetzt, das geht relativ gut, wenn man hunderte Stunden mit ihnen verbracht hat. Also so war das, nehme ich an, mit Tenger Rinpoche und dir. Also du warst total in diesem Zustand drin. Ich glaube auch eine Achtsamkeit. Also man ist ziemlich fokussiert. Und dann geht das gut, glaube ich. Wie war das für dich?
Also zuerst einmal, was du gerade geschildert hast, ja, das kenne ich auch. War gar nicht so lange her. Ein Lehrer, mit dem ich sonst nichts zu tun hatte, mit einem Dialekt, der tibetisch ist ja nicht tibetisch, wie wir wissen, ein Dialekt, der mir nicht bekannt war, keine Chance.
Keine Chance, gell?
Besser gar nicht antreten. Ja. Aber ja, man wird manchmal dazu eingeladen und kann nicht wirklich Nein sagen. Jedenfalls habe ich damals auch gesagt, kann ich leider nicht machen. Damals, ich muss gestehen, ich erinnere mich nicht mehr, aber da waren verschiedene Faktoren. Erstens, ich habe mir wirklich sehr große Mühe gegeben, damals bereits an der Uni in Hamburg auch gesprochenes Tibetisch zu lernen. Zur damaligen Zeit war Tibetologiestudium wirklich fast ausschließlich klassisches Tibetisch, das heißt Schrifttibetisch, im Kontext von religiösen und philosophischen Schriften. Heute ist es ganz anders. Jedenfalls habe ich mich damals schon sehr bemüht, auch das Colloquial-Tibetan, also das gesprochene Tibetisch, zu lernen und habe dann doch eine ganze Weile in Nepal verbracht, wo ich das vertiefen konnte. Okay. Da war ich, wie alt? 22. Ja. Und habe dann mit 24 die Uni damals abgeschlossen. Habe aber bereits mit 23 dann begonnen zu dolmetschen.
Wirklich?
Und das war tatsächlich Tenger Rinpoche, ich glaube, ich war der Erste. Ja. Die Situation war, ich war nicht besonders gut ausgebildet, gelinde gesagt, aber es gab sonst niemanden.
Es gab wirklich niemanden.
Es war einfach niemand da. Also, what to do?
Und die wenigsten Rinpoches konnten gut Englisch. Also es war ja wirklich so eine...
Es war eine ganz andere Zeit. Ja. Es waren noch die Alten, ne? Die meisten sind ja mittlerweile verstorben, aus der Generation. Es war niemand und damit hatte ich natürlich einen Wahnsinnsdruck auch, mir Wissen anzueignen in einem wirklich schnellen Tempo. Ich kann nicht sagen, dass es mir dabei immer gut ging. Es war wahnsinnig anstrengend und ich habe mich immer unsicher gefühlt. Ja.
Wie hast du gelernt? Also von Melvin Goldstein gibt es die Geschichte, dass der irgendwie sich 2 Jahre in sein Zimmer eingesperrt hat und sich Essen hat bringen lassen und Vokabeln gelernt hat, so irgendwie. Also,
Schriftsprache ist ja was anderes. Das kann man so vorgehen. Ja. Das war einfach intensiv. Gesprochenes Tibetisch, nachdem mich ja nicht die tibetische Kultur per se interessiert hat, sondern Buddhismus, das war immer mein Fokus, habe ich mir Audiokassetten, hatten wir damals, Kassetten angehört. Ein tibetischer Lehrer und dann ein Übersetzer. Und immer wieder. Und immer wieder. Und immer wieder. Und dann, das kann doch noch sein. Das kann nicht sein, was der da übersetzt. Das kann doch gar nicht sein. Und immer wieder. Und immer wieder. Und immer wieder. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Ja. Irgendwann, das kennst du vielleicht auch von deiner tibetischen Schulung. Irgendwann habe ich plötzlich die Zusammenhänge dieser Laute kapiert.
Ja.
Und ab da war es einfach nur dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und ich hatte dann auch einen guten Lehrer in Nepal. Und,
so einen privaten oder einem Institut?
Privat, damals gab es kein Institut.
Gab es noch gar nicht.
Es war so anders. Okay. Heute ist es ja heute so ist perfekt. Easy.
Heute ist es leichter.
Also, heute kann man, egal wo man auf der Welt ist, ist so leicht zugänglich.
Ja.
Oder auch eben Institute, gab es ja alles nicht.
Und ich habe unlängst einen Vortrag von Janet Gerzer gehört, die über die Übersetzungstätigkeiten geredet hat. Und sie hat gemeint, sie liebt das, was ich verstehen kann. Sie hat aber unterschieden zwischen schriftliche Texte übersetzen und mündliche Texte übersetzen. Entschuldigung, mündliche Lehre übersetzen. Hast du da eine Präferenz? Was ist dir lieber?
Ja, das ist was völlig anderes.
Das ist komplett anders, genau.
Mein Naturell ist sehr stark in Richtung Dolmetsch. Da war ich richtig gut. Mhm. Ich habe das mittlerweile fast aufgehört. Nur in Ausnahmefällen mache ich es noch. Das war so ein bisschen für mich wie der Fisch im Wasser, glaube ich. Es war sehr natürlich und auch, es ist mir einfach leicht gefallen.
Ja.
Weil ich relativ schnell bin in meiner Art, ja. Und das ist ein Fehler beim schriftlichen Übersetzer. Schriftliche Übersetzer müssen langsam sein.
Ja, sieht gleich aus. Ich habe auch meinen Master gemacht auf der Theologie. Da muss man sehr langsam vorgehen.
Also das ist so ein anderes Mindset. Ne? Und deswegen habe ich wirklich mich jahrelang auch ein bisschen gequält mit schriftlichen Übersetzungen, weil ich immer, ging das immer zu langsam. Und da war die Zusammenarbeit mit meinem Mann genial, weil der hat tatsächlich Übersetzer gelernt. Und er ist auch von seinem Typus her der Übersetzer und überhaupt nicht der Dolmetscher. Ja. Also wir haben uns da gut ergänzt. Mittlerweile, ist vielleicht eine Altersfrage bei mir, wie gesagt, habe ich Dolmetsch so gut wie aufgehört und mache nur noch Übersetzungen.
Ja. Das ist ein bisschen eine andere Geschichte, aber wenn ich diesen Güschi, den ich übersetze, seit Jahren mit Pausen ganz viel übersetze, habe ich manchmal fast den Eindruck, ich würde davon träumen und freue ich mich drüber. Also weil wenn ich so drin bin. Mhm. Die Frage ist mir, träumst du manchmal auf Tibetisch? Kommst du dahin?
Nein.
Denkst du auf Tibetisch?
Ja.
Schon, gell? Absichtlich oder unabsichtlich?
Spontan.
Spontan, super. Ja. Okay, das ist ein guter Punkt.
Ja.
Das ist schön, weil ich kann beschließen, dass ich Tibetisch denke und das kann ich so lange durchziehen, wie ich möchte.
Ja.
Aber unabsichtlich?
Ich meine, in den letzten Jahren war ich jetzt nicht mehr so viel in persönlichen Kontakt mit Tibetern, deswegen ist es mehr in den Hintergrund, aber es ist sehr, sehr leicht und sehr schnell da. Und wenn ich in einem bestimmten Metier bin und jetzt auch Audios höre, die ich in Ergänzung höre, wenn ich auch manche schriftliche Übersetzungen mache,
dann denkst du tibetisch.
Ja.
Toll.
Ja. Ja.
Da muss ich normal. Siehst du, da würde ich noch gerne hinkommen. Unabsichtlich tibetisch denken. So, hop the color.
Ja, ich glaube schon.
Toll.
Ja. Ja, es gerade jetzt.
Ja, schon. Ja, voll schön. Das ist doch gelungen. Ja. Ich überlege gerade, ob ich dich nach Tricks frage bei der Übersetzung. Aber ich werde es eh auch nicht mehr so häufig machen. Ich werde nur mehr, also ich bin eh selten in der Situation und natürlich die Menschen, die ich gut kenne, da fällt es mir komplett leicht, weil ich auch weiß, wovon die reden.
Du sprichst von Dolmetsch.
Von mündlich.
Ja.
Bei den anderen werde ich eher dankend ablehnen, so ungefähr. Insofern.
Ja, in dem Metier, also bei Tibetisch, muss eine gewisse Vertrautheit da sein. Inhaltlich und sprachlich, beides.
Nur tibetische Medizin.
Mhm.
Genau.
Ja.
Und das geht, weil das ist überschaubar.
Ja. Mein persönlicher Trick beim Dolmetschen ist, ich muss mir den Anfang und das Ende merken.
Okay.
Das ist wichtig.
Von wenn er lange Passagen macht.
Von einer Passage, genau.
Ja. Und hast du mitgeschrieben immer?
Ja, wobei ich das nicht wirklich, also ich habe zwar Steno mal gelernt vor Urzeiten, aber dann vergessen und dann so mein persönliches tibetisches Steno entwickelt.
Ja.
Das heißt, ich schreibe eigentlich auf Tibetisch mit, ja. aber nicht in tibetischer ja, Schrift, sondern mit meinen Kürzeln.
Ja. Was ich habe dich ein paar Mal übersetzen gehört. Was ich total geschätzt habe, ist, dass du halt bei dem gesprochenen Wort bleibst, was gesagt wurde, weil manche Übersetzer interpretieren dann und machen ihre eigene Geschichte rein und so. Und das finde ich immer schade, weil da ist, man kriegt nicht das, den ursprünglichen Textangebot, sondern man kriegt irgendwas anderes dann präsentiert.
Es ist immer Interpretation. Aber es, jedes Dolmetschen und Übersetzen
sowieso,
ist
aber
Interpretation.
Trotzdem ist es sozusagen... Natürlich nah am, also wir versuchen natürlich nah am Wort zu bleiben und die Bedeutung trotzdem gut wiederzugeben. Aber
ja, das war immer meine Intention und mein Bemühen, mich selbst so wenig wie möglich reinzubringen, eigentlich ist es das.
Aber habe ich das richtig verstanden? Für dich war die primäre Geschichte der Buddhismus und die sozusagen die buddhistischen Lehren und deswegen hast du dich in die Sprache auch so hineinbegeben, um den Buddhismus tiefer verstehen zu können, mit deinen Lehrern mehr Zeit zu verbringen.
Hundertprozentig richtig.
Das ist das Gleiche wie bei mir in der tibetischen Medizin, weil auch noch nichts übersetzt war oder so.
Ja.
Genau.
Es gab eigentlich, das ist vielleicht eine ganz nette Anekdote, es gab einen konkreten Anlass. Weil bei mir, ich war gerade dabei, Abitur zu machen, war natürlich die Frage, was mache ich jetzt, was studiere ich? Und in der Zeit, ich weiß nicht mehr, wer es war und wo es war, die Umstände habe ich vergessen und manchmal frage ich mich schon, ob meine Erinnerung mir Tricks spielt. Aber so wie ich es abgespeichert habe, da saß ich in irgendeinem Vortrag und da war natürlich auch also ein tibetischer Lehrer und sein englischer Übersetzer, ins Englische war das. Und ich habe mir damals gedacht, es kann nicht sein, dass der Lehrer das gesagt hat, das lerne ich jetzt selbst. Und dann habe ich mich dazu entschieden, Tibetologie zu studieren.
Das wäre jetzt, aber kann ich fast erzählen, nämlich den, ich hatte mal so einen Knackpunkt, ich war auf der Uni, aber ich war irgendwie, weiß nicht, also du hast ja dann, glaube ich, mit 45 wieder angefangen mit dem Doktorat, wenn das stimmt, wenn ich genau stimme. Nur.
Es war jedenfalls 2005, bin ich zurück nach Österreich komplett, weil wir waren sehr viel in Asien. Und habe dann erstmal nochmal Sanskrit studiert, auf ein neues.
In Kiwi?
Nein.
Oder bei uns?
In Wien.
Ja.
Und gleichzeitig damit das Doktorat begonnen, ja.
Auf jeden Fall war, ich will nicht die Tibetologen schlecht machen, aber es ist der Unterschied Scholar versus Practitioner. Es war ein Kongress, es waren viele gute Theologen da, es war ein Kollege, der in Nepal irgendwie eine es war eine Höhle, da kam eine Buddha-Statue aus dem Stein, daneben ein Text mit Grammatikfehlern. Und der hat gemeint, da würden 2 Grammatikfehler drin sein. Und 40 Tibetologen haben da nicht den Buddha gesehen, nicht den Inhalt der Lehrreden, sondern haben halt sich gematcht, diesen Grammatikfehler möglichst schnell zu finden. Eine französische Kollegin ist entspannt geblieben, und Professor Steinkellner war auch da, Pfeife rauchend, komplett entspannt. Und okay, also es ist nicht leicht, sozusagen, also ich weiß nicht, ob das Kopf versus Herz ist, diese Ebene, aber sozusagen, wo kriegst du noch die Schönheit der Lehre rein und verlierst dich nicht in Details, weil du so präzise an der Übersetzung arbeitest. Kennst du diese Thematik?
Ja, klar. Ich kenne diese Thematik nicht bei meinen persönlichen Übersetzungen. Auch dann nicht, wenn sie den akademischen Standards folgend diese Art von Präzision und Genauigkeit erfordern. Weil das, finde ich, ist mir dem Text schuldig, wirklich genau zu arbeiten. Es passieren ja sowieso genug Fehler, aber wenn man dann nicht bereit ist, hier wirklich genau zu arbeiten, dann passieren noch mehr Fehler, was schade ist. Aber woher ich dieses Spannungsfeld wirklich gut kenne, ist natürlich aus meiner Zeit an der Uni, und zwar vor allen Dingen in den 80er Jahren.
Okay.
Das war wirklich eine andere Zeit in meiner Wahrnehmung. Mhm. Und damals, jedenfalls in Europa, ich glaube in den USA war es damals ein bisschen anders.
Die waren anders, viel mehr vermischt.
Ja. Aber in Europa war die Stimmung, im Endeffekt war es ja auch nur meine persönliche Befindlichkeit und ich war auch so jung dazu, ne? Aber so von der Stimmung her war es fast verpönt, praktizierende Buddhistin zu sein. Okay. Also ich kann mich nicht einmal erinnern, ob ich das jemals thematisiert hätte an der Uni damals. Weiß ich nicht mehr, ist wirklich lange her. Und es war vom Kontext her ein rein intellektuelles und auf Philosophie und vor allen Dingen dann auch sprachlich bezogenes Studium. Und darunter habe ich sehr gelitten, weil ich das nicht zusammengebracht habe mit meiner damals total idealisierten Version vom Buddhismus. Und ich wollte sagen, wir mit der Reba und meditieren und erlaubt so lange.
Ja.
Also das,
und dann saß ich... Ja, eine grüne Jacke noch alles.
und das habe ich überhaupt nicht zusammengebracht damals, ja. Es war ja auch irgendwie kein Umfeld, das mich da irgendwie gestützt hätte oder irgendwie eine Lösung in Sicht war für mich jedenfalls nicht. Und deswegen, ich bin so, dass wenn ich was beginne, dann schließe ich es gern ab. Also ich habe es durchgezogen bis zum Abschluss.
Bist du nach Nepal gegangen, so ungefähr?
Und dann war klar für mich, also nee, ich dieses rein Wissenschaftliche ist wirklich nicht mein Ding. Und dann waren eben die vielen Jahre danach, wo ich ausschließlich in buddhistischen Umfeldern gearbeitet und auch meine Tätigkeit weiter fortgesetzt habe.
Gelebt hast schon fast.
Und dann, wie gesagt, 2005, als ich zurück bin jetzt an die Wiener Uni dann, da war schon die Situation völlig anders, ja. Also in meiner Wahrnehmung war es kein Spannungsfeld mehr, ja. Das natürlich, hängt natürlich auch mit mir, mit meinem Reifungsprozess zusammen, aber ich glaube auch vom Umfeld her, ne?
Nein, wir haben ja auch, ich habe das immer komplett geliebt, wir haben irgendwelche Campus gehabt oder Gästelers jetzt meistens am Institut mit dem man... Also brillant ist, finde ich, für mich als Studierender, also könnte nicht besser sein, ja. Die uns dann die Texte erklären in ihrer Sprache mit dem Wissen.
Also. Ja, das Gesamte, ne? Sei es jetzt noch der Einfluss von Professor Steinkellner, der wirklich so einladend auch auf dieser Ebene immer war, oder dann die Nachfolgeprofs, wenn man diese Themen lernen möchte, dann ist Wien auf jeden Fall ein guter Platz.
Perfekter Platz, ja. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu Buddhismus. Wenn du mir, also das Wort der Juwelen ist festgelegt, aber wenn du mir zwei, drei so Highlights schildern kannst von Inhalten des Buddhismus, die du einfach brillant findest. Oder die, für mich ist es zum Beispiel das Prinzip von Ursache und Wirkung, so banal, aber... Das, und der Umgang mit Leid für mich als Medizin. Es gibt so Dinge, die so brillant sind, ja, die mir einfach täglich... Da gibt es sicher Dinge, die auch...
Ja, vieles, was so brillant ist.
Ja.
Aus meiner Sicht Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das natürlich... müssen die Umstände auch entsprechend sein, das ist keine Frage. Aber wenn die Umstände einigermaßen so sind, dass man tatsächlich daran arbeiten kann, innerlich Qualitäten aufzubauen und die immer mehr zur Entfaltung zu bringen. Und das Vertrauen darin, dass es möglich ist. Ja? Bei einem selbst und ebenso natürlich auch, dass andere dieses Potenzial haben. Also der Vertrauen in das Potenzial des Menschen.
Okay.
Ein Riesenpunkt. Ein weiterer Punkt, Entstehen in Abhängigkeit. Mhm. Dass was auch immer passiert, ist es ein Zusammenwirken von Ursachen, Bedingungen und Wirkungen. Und das unentwegt in jede Richtung, rauf und runter, hin und her. Und wir haben keine Ahnung, welche komplexen Ursachen und Bedingungen zusammengewirkt haben, die dann die Wirkungen, die wir jetzt gerade spüren, auslösen.
Ja.
Und die Erkenntnis, dass wenn die Wirkungen mal da sind, dann sind sie da.
Nein, aber das ist eben auch einer der Punkte, die ich so liebe, weil selbst wenn ich als Arzt mit Krankheiten zu tun habe, dann sind die halt nicht monokausal, sondern jedes Ding, jede Frucht hat halt diverseste Ursachen. Was fein ist, weil wenn du dann auch ein Symptom hast, hast du noch immer verschiedene Möglichkeiten, um die Zukunft zu gestalten. Ganz also genau. Wieder multifaktorell. Ja.
Ganz genau.
Also es gibt so ein proaktives Tun.
Ja.
Und also das finde ich brillant. Das,
ja. Ja, nämlich bei den Symptomen, jetzt sind wir bei der Wirkung. Ja, ne? Ja. Wenn also die Wirkung da ist, okay, wenn sie unangenehm ist, wollen wir sie natürlich loswerden. Wenn sie angenehm ist, stört sie uns nicht. Aber wenn sie unangenehm ist, dann haben wir jetzt auch, und das ist wieder das Vertrauen in das eigene Potenzial, als Menschen die Fähigkeit, selbst reflektiert und achtsam damit umzugehen und damit das Beste aus der Wirkung zu machen. Manchmal gelingt es besser, manchmal ist es nicht wirklich lösbar. Ja? Aber es ist immer eine Möglichkeit da, aus dem, was jetzt ist, was zu machen, was in eine konstruktive Richtung geht. Und dann, was mir natürlich, also super Stichwort, Meditation. Ja? Die Genauigkeit in Meditationsanleitungen für einen stabilen Geist und einen Geisteszustand, der immer mehr versteht. Das finde ich grandios.
Schön, gell? Ja. Ein kleiner Themensprung, aber du hast mal, irgendwie hast du eine Vorlesung gehalten, ich bin drin gesessen, irgendwie, es ist um Tup und Tup gegangen, Tadepa, dann Tamidepa, to accomplish, und also, ich meine, das ist ja auch brillant, also, es gibt manchmal so Momente auf der Uni, wo einem gewisse Sachen bewusst werden. Mhm. Kempo hat gesagt, das Wort Chö für Dharma heißt ja auch Veränderung oder Wandel, ne? Das habe ich nach 15 Jahren des Studiums erst wirklich wahrgenommen, wie genial ist das? Also es gibt so Momente, wo man auf Sachen draufkommt, die dann einfach schön sind. Ne? Die vergisst man noch nicht.
Das ist das Schöne am Lernen und immer weiter lernen.
Ja. 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 Fällt dir gleich noch eine Geschichte ein? Buddhistische Dharma, die besonders...
Ja, alles, was unter das Stichwort Bodhicitta fällt. Bodhicitta, der Geist des Erwachens. Ja? Finde ich, hat eine unglaubliche Schönheit. Dass ich... Das ist jetzt natürlich Mahayana-Buddhismus, diese Art von Terminologie, dass ich mich interessiere für andere Menschen.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Dass ich tatsächlich interessiert bin daran, dass es nicht nur um mich geht. Das sind auch andere in der Welt. Und sich dafür zu öffnen, Schritt für Schritt.
Gehen wir nochmal zurück zur Meditation. Wenn ich richtig recherchiert habe, also manche gehen ja dann in so 3 Jahre, 3 Monate, 3-Tages-Retreats. Mhm. Die hast du, glaube ich, nicht gemacht, stimmt das? Bewusst?
Ich wollte einmal gehen, also ich wollte, habe es länger überlegt zu gehen, dann hat mir mein Lehrer davon abgeraten.
Mhm. Okay, wow. Kannst du den Grund auch sagen, warum er abgeraten hat?
Shama Rinpoche hat mir davon abgeraten. Er fand, das sei nicht der richtige Weg für mich.
Toll.
Mhm. Vielleicht den Kontext. Du hast gesprochen von 3-Jahres-Retreat, 3 Jahre, 3 Monate, 3 Tage, wie auch immer. Jedenfalls 3-3-3.
Ja.
Und es gibt ja mittlerweile sehr viele, auch im Westen, die das gemacht haben. Da in unserer Tradition ist da der Hotspot sozusagen in Frankreich, in Auvergne. Das ist ein Modell für intensive Praxis, das ganz im tibetischen Buddhismus verortet ist. Wir haben dort eine ganze Reihe von Traditionen, verwenden dieses Modell. Inhaltlich ein bisschen unterschiedlich aufgestellt, aber im Groben, glaube ich, doch sehr ähnlich. Jedenfalls ist es wirklich im Kontext des Vajrayana. Und um Vajrayana so praktizieren zu können, wie es von den buddhistischen Tantras her wohl gemeint ist, braucht es wirklich sehr viel Basis und Vorbereitung. Es steht und fällt letztlich mit der Frage, ob man buddhistische Tantras, Vajrayana, in dieser Intensität praktizieren möchte oder nicht.
Mhm.
Ja? Und das ist sicher nicht meine Priorität und war es auch nicht.
Es war also nicht die Frage, ob du während des Retreates, wenn du das machen würdest, von deinem Lehrer, in dem Fall Shama Rinpoche, gut betreut werden kannst, weil er auch physisch da ist. Also das eine ist, dass man 3 Jahre sich zurückzieht und das andere, dass man ja sozusagen eine Lehre hat.
Nein, darum ging es gar nicht. Es ging nur um die Art der Praxis.
Okay, ja.
Bei diesen Dreijahresretreats ist es meistens so, dass es in Gruppen erfolgt und ein Lehrer immer dabei ist. Also die sind laufend betreut. Ja. Vielleicht gibt es andere Varianten, aber mir ist jetzt nichts Konkretes bekannt, dass es im Westen jedenfalls ohne konkrete Betreuung erfolgt. Also ich hoffe, dass es irgendwo so ist. Ja. Weil diese Betreuung ist auf jeden Fall
erforderlich. Vollkommen notwendiger.
Ja, klar. Ja. Und man lernt eben so ein bisschen wie eine Ausbildung auch. Ja? Also man lernt alles Mögliche in der Zeit. Das ist schon ein großes Pensum. Es ist nicht so, dass man sich da auf eine einfache Praxis konzentriert und die jetzt 3 Jahre durchzieht. Gar nicht. Die sind anders aufgebaut. Ja.
Lustigerweise, am Anfang, als ich mich mit Tibetern beschäftigt habe, zu sagen, okay, die verschiedenen Yidam-Praxis und so weiter, und man spricht als Meditierer dann nicht darüber, was man meditiert. Wenn man aber Mediziner ist, hast du schon fast die Erlaubnis zu fragen, weil die Qualität natürlich den Puls ändert. Was interessant war, weil am Anfang habe ich es nicht gewusst. Ich war dann auch im Benchen-Kloster, wir haben die Mönche dort betreut, die verschiedenen. Also es ist ein Unterschied, ob du zornvoll oder friedvolle Aspekte meditierst. Also da haben wir dann immer fragen müssen sogar, und es ist ungewohnt, als Westler einen tibetischen Mönch zu fragen, aber es macht komplett Sinn, weil die Praxis wirklich dann die Qualität des Pulses ändert.
Ja, ja, logisch, denn die Vajrayana, die tantrischen Praktiken, beziehen ja die somatische, die körperliche Ebene so stark mit ein. Ja? Also es geht gar nicht anders, als dass da auch was im Körper passiert. Ja. Und genau das ist ja die Methode. Ja, ja. Ne? Dass man über den Weg mentale Entwicklung.
Ja, weil einer, der uns dann übersetzt hat, war 3 Jahre irgendwie auch in einem Retreat, hat Mahakala-Praxis gemacht. Also, und der Puls war kraftvoll, zornvoll. Und okay, sage ich ihm jetzt, er soll weniger Knoblauch essen, weniger Zwiebel und ein bisschen mehr spazieren gehen. Weißt du so? Und dann hat er schon gelacht, weil muss man das sagen. Ja? Und seitdem frage ich immer, wenn ich praktizieren darf. Was machen sie?
Ja, spannend.
Ja, ja. Das ist spannend, weil dann dürfen sie es auch erzählen oder dann ziehen sie es auch.
Ja, mhm. Ja. Mhm. Ja, interessant.
Damit wir irgendwie in dieser Reihenfolge bleiben. Oder trotzdem, ich habe diesen, ich weiß nicht, ob du das geschrieben hast oder wo gesagt hast, aber auf die Frage, was du von deinem Lehrer gelernt hättest, war eine der Aussagen, dass es den Geist Schritt für Schritt zu entwickeln.
Okay, erinnere ich mich jetzt nicht in der Form.
Irgendwo hätte ich das gelesen.
Ja, das ist mein Anliegen. Ja. Mein Lebensthema.
Ja.
Ja. Ja. Was heißt das?
Genau.
Also das ist ja eine Art von Satz, der jetzt im normalen Sprachgebrauch, glaube ich, nicht so gängig ist. Aber wenn man buddhistisch konditioniert und sozialisiert ist, ist es irgendwie normal. Was will ich entwickeln? Ich will, mein Anliegen ist, den Geist zu stabilisieren. Ne? Und wir nennen das in diesem Kontext auf Tibetisch Shine, Sanskrit Shamatha oder Pali Samatha, jedenfalls Geistesruhe. Und das heißt, wirklich einen stabilen Geisteszustand, der friedlich ist. Ja? Das ist ein Dauerthema. Und wenn man ein geschäftiges Leben lebt, auch nicht unbedingt immer ganz leicht, wie das alle wissen, die das probieren. Und eingebettet in einen mehr oder weniger stabilen Geist ist meine Priorität Vipassana. Mhm. Ja, Laktong auf Tibetisch oder Vipassana auf Pali. Tiefe Einsicht. Auf den Begriff habe ich mich jetzt Dazu habe ich mich entschieden. Ich habe ihn eigentlich von Klaus Mattes übernommen. Er hat das so geprägt. Tiefe Einsicht finde ich ist eine sehr schöne Übersetzung für Vipassana, Vipassana. Und
wie übersetzt du Schiene?
Geistesruhe.
Geistesruhe.
Oder ruhiges Verweilen, mal so, mal so. Verweilen in Ruhe, mal so, mal so. Mhm. Aber Geistesruhe ist eigentlich gut. Was entwickelt sich dadurch? Klarheit. Mehr Verstehen von mir selber, meinen Themen, der Welt, meiner Beziehung mit mir selbst, mit anderen. Und in Verbindung damit eben auch das Thema liebende Güte und Mitgefühl. Ja. Und das Ganze als Package sozusagen, da können wir dann einfach sagen, Bodhicitta als Package der Geist des Erwachens. Mhm. Das ist mein Anliegen, meinen Geist in diese Richtung zu entwickeln.
Und da bist du ständig versucht, dich darin zu üben?
Ich bin versucht, mich daran zu üben. Ich überlege gerade die Formulierung, ob mir die gefällt.
Oder?
Es ist meine Motivation und meine Intention, da dran zu bleiben. Ja, und tatsächlich, es braucht einfach Übung. Mhm. Ja, es ist Üben.
Ja, ja.
Genau.
Wobei ich habe interessanterweise, ich habe einen Tibetisch-Lehrer, den ich sehr schätze, und der meditiert, also natürlich, das sind Tibeter, die gehen mit einem riesigen Vertrauen an diese Geschichte rein, weniger intellektuell einfacher und kulturell. Und er meint, wenn er eine Minute am Tag so in Richtung Schiene gut meditieren würde und es klappt, dann ist er schon komplett zufrieden, weil sich das auf den Rest auswirkt. Und ich kann das wunderbar nachvollziehen, ne? Weil die Dinge, die man in der Meditation erfährt, also natürlich ist es nicht zu trennen, ja, aber ich habe das irgendwie einen schönen Zugang gefunden. Ja? Man muss nicht 3 Stunden mal 3 am Tag sitzen, sondern kurz, und dann dieses tibetische Wort für Gom hat ja auch verschiedene Bedeutungen, aber auch in der Praxis anwenden. Also ich habe das irgendwie recht erfreulich gefunden, dass er sagt, ich sitze jetzt nicht 7 Stunden und was ja auch eine Möglichkeit wäre.
Die Intensität des Übens, ne, ist natürlich eine Dauerfrage, ja. Klar. Und du hast gesprochen von deinem tibetischen Freund, der happy ist, wenn er eine Minute oder eine Sekunde, was
eine
war das?
Minute,
eine
gesagt.
Minute. Tatsächlich in Ruhe ja. ist. Ja. Ja. Das Allerwichtigste, und ich glaube, das kann jeder bestätigen, der selber eine Weile übt, ist Regelmäßigkeit. Und es hängt wirklich immer von den persönlichen Lebensbedingungen ab, wie viel Zeit ich da dem Üben widmen kann und möchte. Ich habe schon den Anspruch auch an mich, dass ich mir da genug Zeit dafür gebe. Ja? Also auf jeden Fall nicht weniger als 1 Stunde am Tag. So viel ist mal klar, und im Idealfall mehr. Und dann immer wieder Phasen, wo ich mich auch ein bisschen zurückziehe und ich muss mich trotzdem. Gut, hier war es so warm oder hier ist es so warm.
Oder
ich kann nicht zaubern.
Durch das Gespräch über die Meditation wird uns gleich warm.
Genau. Gut, machen wir weiter. Jetzt ohne Jacke.
Ja.
Also, dass ich einerseits regelmäßig bestrebt bin zu üben, jeden Tag, aber dann auch immer wieder phasenweise mich ein bisschen zurückziehe. Ist es eine Woche, ist es 2 Wochen, ist es ein Monat, ganz unterschiedlich. Und das, glaube ich, ist für, wenn ich in der Meditation tiefer gehen möchte, tatsächlich auch wirklich sehr hilfreich. Ja. Ja. Jeder ist anders, man kann nie eine allgemeine Aussage drüber machen, aber für mich ist es jedenfalls sehr hilfreich. Und es macht einen Unterschied.
Ja. Ich werde dich dann, glaube ich, ganz am Schluss, also noch nicht zu antworten, weil ich gerade an einem Buchprojekt sind wir dran über Vergänglichkeit und Tod. Und jetzt habe ich so ein paar Interview- oder Gesprächspartner gehabt, wo ich dann immer am Schluss gefragt habe, wie möchten Sie gerne sterben? Das werde ich dich auch ein bisschen fragen. Aber siehst du die Meditation jetzt im täglichen Ablauf als Vorbereitung für den Sterbeprozess für dich? Oder ist das gar nicht so im Fokus?
Schöne Frage. Es ist nicht so, dass mir das explizit jeden Tag bewusst wäre, wenn ich übe. Ja. Aber letztlich ist Meditation neben der Stabilisierung des Geistes für mich tatsächlich ein Loslassen. Und soweit ich den Tod verstehe, ist das große Loslassen. Ja. Also in diesem Sinn, ja, ist es schon eine Vorbereitung dafür. Ja. Aber eben nicht nur, geht auch ums Leben.
Ja, ja.
Aber in letzter Konsequenz, ja.
Ich habe vor 10 Tagen eine Meniskusoperation gehabt und habe diese Vollnarkose bekommen. Und ich war wirklich neugierig drauf. Ja, es ist natürlich nicht wie eine Meditation, aber es ist auch ein Loslassen, ja, weil du, der sagt noch, denken Sie an was Schönes, dann kannst du noch schnell überlegen, okay, wo gebe ich meinen Geist hin? Und dann wirst du schon.
Ja, es ist spannend, weil
ist super spannend.
Die Kontrolle komplett
ablegen. Komplette Kontrolle weg, gell? Komplette Kontrolle weg, gell?
Ja. Ja.
Also ich habe es genossen schon fast. Mhm. Mhm. So als, wie ist es, also man kann ja alles als Übung ansehen. Ja? Warum nicht auch eine Vollnarkose?
Alles möglich. Ich muss gestehen, ist mir nicht gelungen bei meiner letzten. Ist das natürlich, werden wir es überlegen beim nächsten Mal.
Ich habe nur, es war so witzig, weil der sagt dann, also der sagt, denken Sie an was Schönes und dann, okay, also was also ja, kurz meditativ oder zu skurril, aber kognitiv soll ich jetzt zählen, einfach wie lange ich noch wach bin und dann vielleicht zähle ich dann die ganze Vollnarkose durch, ja, das will ich auch nicht mehr. Also ich will meinen Geist woanders haben, ja, schnell wieder aufgehört zu zählen. So witzig, was man da.
Ja.
Und während des Todes wird man ja auch noch kognitiv die Entscheidung hoffentlich haben, was man denkt. Ja.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen, ja. Ja. Hm. Gehen wir gerne in deiner Lebensgeschichte ein bisschen weiter. Bevor du dann nach Österreich zugekommen bist, also auf die Uni, hast du ja noch diese, also im Kiwi, relativ viel Zeit verbracht und auch diese Shastrien Acharya, weiß nicht, ob die das so gehabt haben, aber also hast du ja richtig viel studiert nochmal.
Also, der Verlauf war so, ich bin 84 nach Österreich gekommen, dann war unser Fokus, und das heißt jetzt wieder mein Mann und ich, darauf, buddhistische Zentren in Österreich zu gestalten, in unserer Tradition, Kachi-Tradition, mit dem Schwerpunkt in Wien. Aber wir haben auch sehr viel in anderen Städten in Österreich gemacht und ich habe in Ergänzung dazu auch viel gedolmetscht in Deutschland. Also ich war einfach sehr viel unterwegs, dolmetschen und dann auch schon selber unterrichten in der Zeit. Hat sich einfach aus der Situation so herausgegeben in dieser Pionierphase. Und es waren einfach die ganzen Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit. Das war primär ehrenamtlich. Wir haben also uns ums Zentrum oder die Zentren gekümmert und dann eben entsprechende Texte zur Verfügung gestellt. Dann auch schon damals begonnen, das war damals sehr früh, das war dann in den 90er Jahren, eine Konferenz zu organisieren. Da haben wir eine Konferenz organisiert, also machen wir das später.
Aber vielleicht. Unglaublich, Buddhismus und Psychotherapie 1992 mit 400 Teilnehmern.
Ja, im Kongresszentrum, also, am Gürtel damals gab es das noch.
Okay, das kenne ich gar nicht.
Das war unglaublich.
Aber also gerne ein bisschen was darüber erzählen, weil ja, das ist schon hochgradig brillant.
Das war eine echte Pionierzeit. Wir haben wirklich, wir waren super idealistisch unterwegs natürlich. Und es war uns so ein großes Anliegen, Buddhismus zugänglich zu machen in unserer Gesellschaft. Ja. Und da war es für uns damals, obwohl wir beide keine Ahnung von Psychologie und Psychotherapie hatten, aber im Bekanntenkreis eben einige waren, die auf der Ebene gearbeitet haben, war es für uns dann nur ein logischer Schritt, mal die beiden Elemente zusammenzubringen. Und die Konferenz war ein super Erfolg. Die war wirklich hochkarätig besetzt auch. Ja? Da waren
westlicherseits oder auch Tibet?
Beides. Unser wichtigster Lehrer damals wäre Kongtrul Rinpoche gewesen, aber er ist leider verstorben, kurz vorher. Aber dann hat Tralek Rinpoche, der mittlerweile verstorben ist, der hat dann übernommen. Ja. Also es war auf allen Ebenen, finde ich, sehr gut besetzt. Und das Echo war großartig. Es war wirklich toll.
Aber 400 Leute, ihr habt ja die Bühne gerockt. Das muss ja fantastisch gewesen sein.
Wir hatten mehrere Workshops, verschiedene andere Seminarhäuser noch gemietet. Don Bosco Haus gibt es auch nicht mehr. Kongresshaus gibt es nicht mehr. Das
kenne ich auch, ja. Genau.
Und Kolpinghaus, das war nicht im Kongresshaus, Entschuldigung, das war im Kolpinghaus. In einem von den großen Kolpinghäusern. Ja. Gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Jedenfalls alle möglichen Workshops und dann immer wieder zusammengeführt. Das Echo war wirklich super. Mhm. Da hätte was Tolles draus entstehen können. Ja. Aber es war zu früh offenbar. Ja. Oder wir waren halt nicht in der Lage dazu, es dann weiter auszubauen. Aber es war toll. Und dann haben wir noch ein paar andere Konferenzen auch organisiert. Mhm. Aber die war wirklich außergewöhnlich. Und eine später über äußerer und innerer Frieden war auch sehr schön. Also wir waren vorher dabei, was wir gemacht haben, genau.
Genau, zum Kiwi wollten wir hin und dann was
gemacht. Da kommen wir hin, genau. Also unsere Grundidee war, buddhistische Praxis zugänglich zu machen. Und dafür haben wir uns wirklich engagiert. Und dann war es 91, glaube ich, dass das Institut in Neu-Delhi eröffnet wurde von unserer Tradition. Das war ein Projekt gewesen, das der 16. Karmapa initiiert hatte und das dann von Sharma Rinpoche, von meinem Hauptlehrer, eben auch umgesetzt wurde. 1991 hat es begonnen und damals hat Rinpoche mich dann gebeten, ob ich nicht auch mitarbeiten kann dort, ja, weil sie brauchten natürlich Übersetzer. Das war konzipiert als internationales Institut für buddhistische Studien für ein internationales Publikum, also aus Ost und West, beides. Die Hauptständen waren dann aus dem Westen, hauptsächlich Europäer und ein paar Amerikaner. Und dann habe ich zugesagt, in meiner idealistischen und Art, und habe dann, als es dann darum ging, dass ich dolmetschen sollte, habe ich sehr schnell gemerkt, dass mir wirklich einiges fehlt an Wissen. Ja. Weil da ging es jetzt wirklich um konkrete philosophische Texte.
Klar, das geht in die Tiefe.
Es war wirklich ein intensives Studium damals. Und deswegen habe ich mich damals wirklich auf meinen Hintern gesetzt und gelernt. Ja, ja. Also ich habe gedolmetscht und gleichzeitig gelernt, intensivst. Ja. Bis 2005. Das war doch eine lange Zeit.
Okay.
Wow. Also das Semester war immer nur Oktober bis März, weil von April bis September in Delhi ist nicht gerade der Platz, wo du sein möchtest.
Ja.
Und ich war auch nicht immer beide Semester da. Wir hatten Winter- und ein Frühjahrssemester. Aber jedes Jahr war ich dort und habe da intensive Zeiten erlebt. Sehr viel gelernt, sehr viel.
Ja.
Und genau, am Ende habe ich dann so einen Acharya-Abschluss noch dafür gekriegt. Ja. Was jetzt für mich nicht so wichtig war, weil erstens, das kennt hier ohnehin keiner und das war ja auch nicht in einem in einem an die Uni angeschlossenen Institut, das ist ein privates Institut. Also der Titel ist jetzt nicht von besonderer Bedeutung. Ja.
Aber ich kenne das ein bisschen von den Zeiten, wo ich in der Ramsleime war. Ich war halt 10 Jahre lang jedes Jahr 4-5 Monate dort, wo ich mich halt komplett in dieses Studium hineingeschmissen habe. Bis ich dann fast nicht mehr schlafen konnte, weil ich so viel studiert habe. Also irgendwann ist es zu viel, aber schön war es natürlich. Ja. Also es ist eine total schöne Zeit, wenn man alles andere irgendwie ist nicht wichtig und man hat die Zeit dafür, wenn man sich freigeschaufelt im Leben und kann sich da hineinbegeben. Ja. Ein Luxus.
Es ist erstens ein Luxus dahingehend und zweitens ist es auch für mich sehr bereichernd gewesen, in einer wirklich anderen Kultur zu leben. Mhm. Ja. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Da waren einmal die internationalen Studenten. Wirklich komplette Mischung. Und man ist doch ein halbes Jahr dann relativ viel zusammen und in Kontakt. Dann natürlich die ganzen, die tibetische Community, die dabei ist. Und dann noch Indien drumherum. Also es ist echt multikulturell. Und das ist extrem wertvoll. Ja, genau. Ja, war eine schöne Zeit, war gut.
Ach, glaube ich dir.
War richtig gut.
Und ich kenne ein paar, die auch dort studiert haben.
Richtig.
Ja, wir haben so ein paar gemeinsame Bekannte, wenn du so möchtest. Es muss ein guter Platz gewesen sein. Ja,
ist es immer noch.
Ja, genau. Ich war halt immer im Bereich der Medizin, deswegen, ich muss dorthin gehen, wo die Mediziner waren.
Klar, die sind da nicht.
Ja, genau. Okay, dann?
Dann 2005 sind wir wieder, mein Mann und ich, eben ganz nach Österreich zurück. Und das buddhistische Zentrum in Wien haben wir immer auch so weiter betreut, manchmal eben mit Phasen dazwischen, wo sich andere mehr gekümmert haben. Das ging also weiter und haben wir intensiviert. Und dann habe ich mir irgendwann auch überlegt, also, was mache ich jetzt konkret? Irgendwie hatte ich immer im Hinterkopf Sharma Rinpoches, Ermutigung, ein Doktorat zu machen. Und dachte, okay, jetzt passt das eigentlich.
Hast du reingeschrieben, dass er das schon viel früher angeregt hätte?
Nach meinem Magister.
Genau, und dass die Zeit halt noch nicht dafür war. Genau.
Ja, war einfach nicht. Ja. Und also die Wiener Tibetologie war einfach auch sehr willkommen heißend.
Kriegst du Gänsehaut. Zu der Zeit war mein Turnus fertig. Habe ich dann auch wieder 2003, 2004 habe ich, glaube ich, angefangen mit dem, so erste Stunde Tashi Geisler so ungefähr war. Von Beginn an. Ne?
Ja. Ja, also ich hatte eine wirklich tolle Zeit an der Wiener Uni, ja, ne? Mit Professor Tauscher als meinen Doktorvater. Professor Steinkellner war schon in Pension, er hat mich dann zum Helmut Tauscher eben geschickt. Und ja, war super.
Schön, gell?
War einfach genial.
Nur der Themensprung um den Professor Steinkellner noch. Er hat scheinbar angeregt den Titel für dieses Buch.
Professor Steinkellner.
Genau, Achtsamkeit.
Kompletter
genau,
Themensprung.
Genau, genau, aber trotzdem schön, dass das noch so, ist auch wie so eine Segensübertragung nochmal, oder? Also finde ich nett irgendwie.
Ja, sehr.
Du hast einen Vortrag gehalten 2014 und Steinkellner hat dann gemeint, das ist doch ein Geschenk des Buddhismus an den Westen.
An die Welt.
An die Welt, okay, an die Welt, noch besser.
Mhm. Ja, 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 ja.
Gut, aber wieder zurück, Entschuldigung.
Zurück.
Genau.
Und ja, hat dann doch ein paar Jahre gedauert, bis ich das alles durchgezogen habe. Und dann habe ich parallel dazu mir überlegt, ja, irgendwie immer dieses Bedürfnis auch, diese Inhalte zugänglich zu machen. Dann bin ich auf die säkulare Achtsamkeit gestoßen.
Ja, ja.
Und eigentlich sehr zufällig bei Jon Kabat-Zinn gelandet. Ja.
Okay.
Google-mäßig.
Google-mäßig, wirklich?
Einfach gegoogelt, ja, ja, ja.
Und ich habe ihn jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch, also ich habe ihn natürlich vorher gekannt ein bisschen und ein paar Studierende haben mir von ihm erzählt. Also was hat dich bei ihm sozusagen, was war es, das dich hingezogen hat zur Achtsamkeit bei ihm? Also ich verstehe viele Punkte, ich finde ihn wunderbar, also ein feiner Mensch, ein tiefer Mensch, es ist schön, was er macht, ja, aber was war bei dir die...
Es war gar nicht er als Person, darum ging es gar nicht. Es war zufällig, ja, mal wieder, dass damals das Institut, das er in Massachusetts gegründet hatte und auch das Ausbildungsinstitut, das sie dort hatten, damals hieß das OASIS, gibt es auch nicht mehr, die haben dann mit einer Institution in Deutschland die erste Ausbildung für MBSR-Lehrtätige in Deutschland angeboten. Und darauf bin ich zufällig gestoßen. Okay. Also mir war MBSR gar nicht so ein Begriff. Dann haben wir das halt angeschaut und haben gedacht, okay, dann melde ich mich jetzt an. Ja? Und sie haben tatsächlich damals fast nur Leute genommen, es waren sehr viele Anfragen, die schon lange Jahre Buddhisten bzw. buddhistische Meditation im Hintergrund hatten.
Ja,
ja. Ja? Und da war ich dann zufällig eine davon. Ja? Und dieses, ich bin da also irgendwie reingestolpert in diese Ausbildung. Weil damals gab es ja MBSR. Es gab keine MBSR-Kurse hier. Gab es gar nicht.
Ne? In Österreich.
Ja, ja, in Deutschland vielleicht vereinzelt, aber auch kaum. Ja. Und das war damals die Florence Milliomaya und Melissa Blacker. Also, und das waren zwei Damen, die mit Jon Kabat-Zinn in Boston, in der Gegend, eben gemeinsam gearbeitet haben, an dem Institut. Und das hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Das war in Retreatform und dann diese Art von Achtsamkeitspraxis und Blick aufs Leben sozusagen, das fand ich unglaublich praktisch und pragmatisch. Auch sehr zugewandt und fürsorglich, freundlich. Da war so viel Freundlichkeit drin. Das kannte ich aus Asien nicht jetzt unbedingt so. Ja. Also wirklich so viel Nähe und Einladung, auch in Austausch zu gehen und zu reflektieren gemeinsam. Die Elemente haben mich besonders inspiriert. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich jetzt weiter. Dann bin ich tatsächlich auch zum Retreat gefahren in die USA, zu Jon Kabat-Zinn und Saki Santorelli. Das war damals so das Hauptteam. Und habe dann das weiter verfolgt und es hat sich bestätigt für mich. Also ich finde, dass Jon Kabat-Zinn da was zusammengestellt hat, was wirklich hilfreich sein kann für viele Menschen.
Wenn du das Hilfreiche, die Essenz des Hilfreichen in zwei, drei Sätzen formulieren könntest?
Es ist, was es ist, aber es wird, was du draus machst.
Moment, es ist, was es ist, aber es wird, was du daraus machst. Du musst jetzt längere Zeit darüber nachdenken.
Das ist eigentlich die Kurzformel davon.
Es ist, was es ist. Das ist gut, ja?
Es ist, was es ist.
Ja.
Und es wird, was du draus machst.
Schön, ne?
Ja.
Das ist schön, ne?
So, ich meine, Achtsamkeit kann man nicht auf einen Satz zusammenfassen. Es hat so viele Schichten und Ebenen. Aber es ist auf jeden Fall mal Gegenwärtigkeit, Präsenz. Ja, ja. Ja? Und die jetzige Situation, in der sich ein Mensch befindet, die ist ja schon da.
Ja.
Ne? Also es ist nicht wirklich was gewonnen, wenn ich sie loshaben will, wenn sie unangenehm ist. Ja? Und deswegen ist es, was es ist. Ja. Akzeptanz. Wirklich Akzeptanz.
Ja. Ich muss kurz immer reingrätschen mit was an. Mir fällt gerade von Thich Nhat Hanh ein Zitat an, das ich komplett liebe. Atme und lächle. Ich meine, das ist ein bisschen anders. Aber ich merke mir so kurze Dinge einfach gut, aber das kann man sich so häufig vergegenwärtigen, finde ich. Ja.
Und dann ergänze ich gleich auch Thich Nhat Hanh.
Ja, ja.
Frieden kann dann entstehen, wenn sich jeder Mensch jeden Tag um seinen Körper und seinen Geist kümmert.
Ja, das hast du auch reingeschrieben. Genau, schön. Ja,
ja.
Ja, super schön.
Und das geht alles in die gleiche Richtung.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Weil wir haben unsere Situation, wie immer die sein mag. Das mag wirklich schwierig sein, aus welchen Gründen auch immer. Politisch, aus Klimagründen, aus Krankheitsgründen, aus sozialen Gründen, aus was auch immer. Ja? Das Leben ist einfach immer wieder wirklich schwierig. Aber jammern nützt nichts. Und deswegen ist anzunehmen, wie es ist, und dann zu schauen, was ist mein nächster Schritt? Wie kann ich damit umgehen?
Ja, ja. Ja, schön.
Und damit ist es wirklich die Einladung zur Eigenverantwortlichkeit, womit ich mit Eigenverantwortlichkeit nicht meine, dass jeder sozusagen, es gibt einfach soziale Misere auch. Ne? Man kann nicht alles dem Individuum zuschieben. Ne? Aber trotzdem, dass ich mich immer wieder besinne, dass wie ich mich selber und die Welt und die anderen erlebe, hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie es mir damit geht. Und die Verantwortung kann ich immer übernehmen.
Ja.
Also, dass man die Verantwortung für den Aspekt des Lebens übernimmt, für den man es übernehmen kann.
Ja.
Das ist, glaube ich, für mich die Essenz. Und deswegen finde ich es so hilfreich, wenn ich Menschen darin unterstütze, da für sich eine gewisse Stabilität und Klarheit zu finden, hier Schritt für Schritt.
Ich empfinde es so wie so ein Angebot, nämlich frei von religiösen Konzepten. Du kannst das als Christ praktizieren, das kannst du als Buddhist praktizieren. Also das ist allgemein gültig einfach. Ja.
Das war Johns Anliegen oder ist Johns Anliegen, ne? Und die Rechnung geht auf. Okay. Also klar, er wird praktisch von zwei Seiten dafür kritisiert, von den Buddhisten dafür, dass es nicht buddhistisch genug ist, von der anderen Seite, dass es zu buddhistisch ist.
Ja.
Okay, ja. Und man weiß nicht, also es ist schwer zu sagen, okay, bis dahin ist es buddhistisch und dann nicht mehr.
Ja.
Aber wenn man sich davon jetzt nicht beirren lässt und irritieren lässt, dann er nimmt Elemente aus der buddhistischen Praxis, und zwar sowohl aus der Theravada-Praxis als auch aus der Mahayana, und kombiniert das sozusagen mit einer modernen Stressphysiologie und Psychologie und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, das eigentliche Wichtige dabei, damit den Menschen Raum zu geben, sich auszutauschen mit anderen und auf Erfahrung immer wieder auf die Erfahrung zu gehen und nicht in das Konzept darüber.
Ja, ja, ja. Ich muss jetzt bei diesem Stress nochmal, ich muss das loswerden. MBSR, Stress Reduction. Irgendwo habe ich gefunden, dass Jon Kabat-Zinn Stress mit Dukkha, also mit Suffering gleichsetzte.
Mhm.
Und da hat sich bei mir wieder eine Tür geöffnet, weil Stress kann ja alles möglich sein, aber für mich ist halt dieser tibetische, buddhistische Umgang mit dem Leid so eine große Bedeutung. Und wenn du den Stress mit Leid, also dann hat es noch mal mehr Schönheit gewonnen plötzlich.
Ja, genau.
Finde ich.
Ja, ja, genau so ist es. Ja. Es geht um Dukkha.
Ja.
Und es ist übrigens im angloamerikanischen Bereich, auch im Kontext der buddhistischen Übersetzung, gar nicht selten, dass Stress als Übersetzung von Dukkha verwendet wird.
Okay.
Also da ist er nicht der Einzige.
Okay.
Ja. Findet man auch bei anderen.
Ja. Ja.
Aber hier, klar, ist es nicht nur der Stress gemeint, der hier landläufig ist.
Ja, weil Stress hat so eine negative Konnotation und das Leid, das Dungnel in den Tibetern hat irgendwie eine, also hat keine gute Konnotation, aber es hat irgendwie so eine, mehr Potenzial der Veränderung vielleicht, wenn man sich bewusst wird.
Es ist vor allen Dingen viel breiter und es ist nicht nur das tibetische Dungal, es ist das buddhistische, also das Grundverständnis vom Leben, wie der Buddha es gelehrt hat, Dukkha. Ne?
Ja.
Und klar, da gehört Schmerz dazu, aber das ist ja nur eine Schicht. Ja? Die andere ist, dass wir uns auf nichts verlassen können, dass sich einfach alles ändert. Und die dritte ist, dass wir immer festhalten. Also wenn man es auf das hinbringt, dann geht es eigentlich um jeden Moment des Lebens.
Ich habe das dem Bande auch gefragt in unserem Podcast, diese hypothetische Frage, wenn du den Buddha treffen könntest, jetzt auf ein Gespräch oder einen Tee, und du würdest ihn was fragen können, hättest du eine Frage?
Wow. Auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Ich hätte nicht eine Frage, glaube ich. Also okay, ich hätte dann wahrscheinlich schon Fragen, aber ich hätte zuerst mal...
Du musst ja auch nicht gar nicht verbalisieren, aber also vielleicht fällt uns zu, manche Sachen trägt man besser in Stille, aber...
Ich glaube, das Wichtigste wäre, ich würde Danke sagen.
Ja, ja.
Also ich würde mich zuerst einmal bedanken. Dafür so eine Klarheit und so eine Möglichkeit, anderen zu offerieren. Das ist grandios. Ich meine, was überliefert ist als die Lehren des Buddha, ist so klar. Na, ich habe jetzt momentan wirklich keine Frage.
Ja, schön. Ja.
Nein. Naja, wäre es also jetzt in der Gegenwart dann vielleicht die Frage, ob das, was als Suttas und Sutras so jetzt in welche Übersetzung auch immer, Pali, Sanskrit, auch irgendwelche asiatischen Sprachen, Englische, Deutsch, egal, ob er sich da noch wiederfindet.
Ja, genau. Ich mag den, also Marikpa ist wieder so eine Ursache für Leid und das Antidot, finde ich, ist ein bisschen Weisheit. Oder für mich ist, also von den sechs Vollkommenheiten, die sechste, wie man die nennt, oder, also ich finde Weisheit irgendwie einen schönen Aspekt. Würdest du eine Definition von Weisheit für dich haben?
Also wir haben ja einmal auch die Differenzierung in Einsicht und Weisheit.
Ja.
Einsicht als Übersetzung von Prajna.
Ja.
Weisheit als Übersetzung von Jnana.
Ja.
Und Jnana ist immer auch Prajna. Aber Prajna, Einsicht, im buddhistischen Sinn jetzt verwendet, ja, das ist jetzt natürlich wirklich technisch buddhistisch, bedeutet, dass ich verstehe, dass ich differenziert genau verstehe. Und das kann in allen möglichen Bereichen sein, im medizinischen zum Beispiel. Ja. Ich habe es gelernt, ich kann genau differenzieren, was wie zusammengehört. Und dieses Verstehen kann natürlich immer feiner werden. Und im Kontext buddhistischer Lehren jetzt, dass ich beispielsweise die Art, wie Ursachen, Bedingungen, Wirkungen, wie dieser ganze Komplex funktioniert, wie Vergänglichkeit genau funktioniert. Es gibt so viele Details, die ich immer genauer verstehen kann. Und dieses Verstehen ist einerseits natürlich gedanklich, das ist ja unser großes Gut sozusagen, wir können denken. Ne? Und damit kann also mein intellektuelles Verständnis immer genauer werden. Und je mehr ich mich damit befasse dann und auch mit Vipassana-Praxis vertrauter werde mit diesem inneren Verstehen und dem Verweilen in dem Verstehen, dann wird Prajna, Einsicht, super fein. Und ich weiß nicht, es gibt keinen Begriff dafür. Es ist nicht nur im Kopf, es ist nicht nur rein intellektuell. Es kommt irgendwie vom Herzen. Es kommt irgendwie, es ist eine körperliche Erfahrung. Es ist man versteht es einfach. Und das ist ja die Idee, dass Meditation diesen Prozess fördert. Nämlich, wir waren vorher bei Gom, vertraut werden. Meditieren ist ja nicht unbedingt nur tun, irgendwelche Methoden anwenden, sondern vertraut werden mit der Erfahrung. Und wenn dieser Prozess sozusagen irgendwann...
Das ist alles Weisheit für dich. Dann,
tatsächlich... vollkommen zur Reife kommt, dann ist es Weisheit.
Schön. Ja. Schön, das ist echt ein breites Bild. Ja.
Und Weisheit ist auch sehr breit. Ja. Ne? Ja. Weisheit versteht einerseits, was sozusagen sich auf der Bühne so tut und was dahinter ist. Und dass die beiden sich nicht ausschließen. Ja? Dass die Art, wie uns die Dinge erscheinen, halt einfach eine Facette des Erlebens ist. Aber dass sie nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Da ist dann das mehr, ja, das ist was anderes dabei.
Ja.
Und das nicht als zwei verschiedene Themen, sondern es ist eine untrennbare Einheit. Und wenn das Verstehen heranreift, dann ist damit gleichzeitig eine andere Qualität auch mit dabei, nämlich so viel Mitgefühl. Ja? Also Weisheit ist für mich auch synonym mit Mitgefühl.
Okay, das ist schön. Okay. Ja. Also gar nicht Mitgefühl als Konsequenz von, sondern wirklich synonym.
Synonym. Ja.
Das ist schön, ja.
Ich glaube, es kann keine echte Weisheit ohne Mitgefühl geben. Und echtes Mitgefühl braucht Weisheit.
Ja, ja. Gelungen. Danke. Da freue ich mich drüber. Interreligiöse Dialoge, ich springe noch mal ein bisschen, habt ihr gemacht, weil ich habe den, also ich habe den Band dir gefragt über interreligiösen Dialog und du bist ja auch dabei. Und er hat irgendwie was Schönes gesagt. Ich habe es dir auf der Uni erzählt, dass er gemeint hat, im interreligiösen Dialog, wenn er gut ist, bestärkst du dein Gegenüber darin, seinen Weg gut zu gehen. Mhm. Und ich finde das eine sehr kluge Antwort von ihm.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Okay.
Gar nicht. Es ist so, so wirklich, ich erlebe mich nicht als jemanden, der wirklich interreligiös in Aktion ist. Ich habe da immer wieder so, wenn ich halt gefragt wurde, irgendwo was zu machen, habe ich natürlich nicht Nein gesagt, aber ich sehe das jetzt nicht so sehr als meine Priorität. Ja. Was wir mit der Konferenz 2008 oder 2009 war das, innerer Frieden, äußerer Frieden gemacht haben, das ist jetzt nicht interreligiös, aber buddhistisch interreligiös, also verschiedene buddhistische Traditionen zusammengebracht zu diesem Thema. Und da würde ich auch genau das unterschreiben, was Bhante da sagt. Also wirklich Menschen darin bestärken, dass das, was sie machen, wenn es eine heilsame Ausrichtung ist, einfach wunderbar darin weiterzumachen. Ja. Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht kompetent für einen interreligiösen Dialog.
Ich frage mich auch, wer kompetent wäre dafür. Mhm. Also wer ist das? Oder was? Also vielleicht jemand, der in verschiedenen Richtungen praktiziert?
Ich weiß es nicht.
Aber
es kommt auf den Anspruch an. Gell? Ja, keine Ahnung.
Deswegen habe ich diese. Also ich habe es von Bhante zum ersten Mal. Ich habe von Bhante das gehört und gedacht, das ist total klar und gut. Ja, man sucht nicht die Gemeinsamkeiten, den kleinsten gemeinsamen Nenner. Man trifft sich irgendwo und dann verliert das ganz viel an Qualitäten. Ja, also das kann es nicht sein. Ja.
Ja. Die Carola Roloff, kennst du sie aus Deutschland?
Nein, kenne ich nicht.
Sie ist eine Bhikshuni, also Gelugpa-Tradition.
Ja. Ah, die bei uns auch studiert hat.
Genau
doch.
War sie in Wien?
Sie
war in Hamburg.
In Hamburg, okay, dann
sie ist genau. Ja. Sie arbeitet viel auf dem Sektor. Also wenn du da mehr Fühler ausstrecken möchtest, ist sie sicher eine gute Adresse dafür.
Ja. Weil das ist ja eh das Schöne an den Buddhisten, dass wir nicht so eine, also man hat nicht so eine Sendungsmission, ja, wir haben nicht so dieses Missionarische, um jemanden anderen zu überreden, das kommt bei den Tibetern ja gar nicht,
Besser nicht.
Ja, ja.
Also hoffentlich nicht. Ich glaube überhaupt in buddhistischen Traditionen, es passt einfach nicht zur Lehre des Buddha. Der Buddha hat ja gesagt, also soweit es überliefert ist, soweit es stimmt, dass er alles unterrichtet hat, was erforderlich ist, damit man den Weg so gehen kann, wie er gegangen ist.
Ja.
Der Rest liegt beim Einzelnen.
Ja, ja.
Also bitteschön, hier habt ihr es, aber ob ihr es macht oder nicht, ist eure Sache.
Ja, ja.
Ganz einfach gesagt. Und das finde ich ist schon sehr sehr schön.
Schön, ja. Ja. Du warst, habe ich gesehen, mal in Peking auf einer Konferenz.
Mhm.
Ich weiß nicht, warst du in Tibet?
Ja.
Das habe ich irgendwie nicht. Mhm. Wann? Wie war es? Was war los? Mit wem?
Ich habe eigentlich öfters versucht, nach Tibet zu kommen, aber es hat immer wieder nicht geklappt, Zentraltibet. mit Clemens Kubi ursprünglich hat auch nicht geklappt, egal. Jedenfalls dann später im Rahmen der Uni. Die Wiener Tibetologie hat ja langjährige schon enge Zusammenarbeit mit der Tibetologie in Peking und der Peking mit Sanskrit-Manuskripten, die zu bearbeiten. Und deswegen hat das Institut auch immer wieder Leute von uns, also von Wien, eingeladen, dort zu unterrichten. Jedenfalls gab es dann mal so eine Konferenz, ich erinnere mich nicht mehr an den Titel, und da war Klaus Mattes und mein Kollege, der David Higgins. Wir waren so, und der Philipp war auch dabei. Filippo, Entschuldigung. Und hat jeder von uns einen Vortrag gehalten. Die wurden sogar ins Chinesische übersetzt. Haben wir sogar schriftlich. Und im Anschluss daran haben wir uns noch für eine Forschungsreise nach Kham organisiert. Ne? Das war meine Tibet-Zeit in Kham und Amdo.
Okay. Das heißt, bis Lhasa bist du...
Lhasa habe ich nie geschafft.
Ja. Nein. Ja. Und das war aber, das ist ja die Konferenz 2008, 2009, also es war noch eine andere Zeit, gell?
Ja.
Auch für die Tibeter in Kham und in Amdo.
Es war relativ entspannt.
Es war offener damals, ja.
Ja. Das ist ja nicht die autonome Region, ja, das, der Bereich, ja, ne? Und wir konnten uns komplett frei bewegen. Wir sind nur einmal, also wir hatten einen Guide, einen Chauffeur, der sich ja wirklich gut ausgekannt hat, ein Tibeter, der wusste, welche Gegenden zu vermeiden, um die Checkpoints zu vermeiden. Also nur zweimal sind wir irgendwie abgewiesen worden sozusagen, oder wurde uns nahegelegt, abzureisen. Wie heißt diese Stadt irgendwo in... Da ist eine Stadt, wo die meisten Selbstverbrennungen waren. Ja?
Okay,
da wollen sie gar keine Westler. Da haben sie uns gleich rausgeschmissen. Da kam die Polizei sofort. Also wir sind angekommen und Polizei war schon da. Also auch damals.
Ja. Wie ist es dir sprachlich gegangen? Kamke, Amdoke?
Wir waren super aufgestellt. Filippo spricht Chinesisch und Amdo.
Okay, na dann.
Und Kam ist für mich kein Problem. Ich habe ja ursprünglich mit Tengri-Mutsche viel gelernt. Also ich hatte ursprünglich einen richtigen Kampa-Akzent.
Okay.
Deswegen.
Harsch.
Ja, das ist witzig. Ja. Ich habe das ja nicht gemerkt. Ja. Aber irgendwann hat mir dann später ein Tibeter gesagt, meinst du nicht, es wäre besser, so ein bisschen standardmäßig zu sprechen? Das ist so, als würde man steirisch.
Ja, klar.
Wenn ausländische steirisch sprechen. So. Also, wir sind gut zurechtgekommen, sehr gut sogar.
Ja. Nett. Und in der Ramsala warst du auch nie, oder?
Tatsächlich nein.
Ja, man muss doch nicht hin, weil du bist immer im Kiwi so ungefähr.
Ja, und in Sikkim.
In Sikkim warst du auch. Ah, warst du auch. Okay, Sikkim warst du auch. Okay. Immer zu seinen Plätzen, man lässt seine Lehrer, da fährt man hin. Kein Grund für andere Sachen. Ja.
Kalingpong.
Ja, warst du auch. Ja. Und du hast... in Varanasi übersetzt?
In Varanasi?
Irgendwo hast du übersetzt. Du warst ziemlich in Bodh Gaya. Irgendwo.
Habe ich in Bodh Gaya übersetzt? Ich habe so viel übersetzt.
Also, wie schön an solchen Plätzen zu übersetzen. Bodh Gaya wird es gewesen sein. In den Wintern.
Nein.
Hast du nicht? Dann habe ich irgendwelche Plätze, wo ich noch nicht war.
In Nepal auf jeden Fall.
Ja.
Bodh Gaya, schon mal.
Schon, siehst du?
Ich erinnere mich. Stimmt. Aber wie gesagt, ich habe so viel übersetzt. Ja, ich habe
wirklich viel übersetzt.
Gedolmetscht.
Gedolmetscht, Ganz anderes Thema, aber ein politisches Thema. Dalai Lama, was glaubst du, wird sein, wenn er nicht mehr ist mit den Tibetern? Was geschieht?
Keine Ahnung.
Ist ein komplexes Thema, gell?
Sehr komplex. Keine Ahnung.
Weiß man nicht, gell?
Also vermutlich wird China einen Dalai Lama in Tibet installieren.
Ja.
Und wie die tibetische Community jetzt in Dharamsala dann vermutlich auch einen installieren wird. Keine Ahnung, traue ich mich überhaupt nichts dazu zu sagen.
Ja.
Ist schwierig.
Schwierig, ja.
Sehr schwierig.
Ja.
Ja, das Ganze ist schwierig. Ich meine, es ist einfach so eine Tragödie, dass ein Volk, jetzt in Tibet meine ich, so wenig Spielraum hat, seine kulturelle Identität zu pflegen, Sprache und so weiter. Das ist traurig. Also damals in Kham, das wollte ich vorhin noch sagen.
Deswegen war meine Frage, das eine war, wie geht es dir sprachlich? Das andere war, okay, wie hast du die Tibeter dort erlebt? Wie ist es dir sonst gegangen? Aber 2008, 2009 war es ja relativ frei.
Ich habe mich tatsächlich gewundert, wie frei es ist.
Es war doch gut damals. Ja? Ja.
Nämlich, dass soweit ich das verstanden habe von den Tibetern, solange sie keinen Mucks machen, irgendwie politisch, sie eigentlich Freiheiten haben. Ja. Sobald sie irgendeine Stellung beziehen, wird es sofort, sind sie sofort weg. Also Freiheit hat schon auch seinen Anführungszeichen.
Nein, aber die wissen genau, wo ist die Linie, wo kann man hin, was macht man, was macht man nicht. Es hat aber funktioniert damals. Ja,
ja, und es gab, mein Gefühl damals war, die Zukunft des tibetischen Buddhismus liegt in Kham.
Okay, so gut war das damals.
So gut, ja. Okay. Also blühende Zentren Klöster, Kshetras, Retreat-Zentren, Einzelretreats. Wir haben ein paar Yogis in den Bergen getroffen. Also das war sehr berührend. Das hat mir wirklich gut gefallen.
Ich war auch 2008 oder 2009 in Lhasa nochmal. Und es war genau wie du schilderst, weil ich auch das letzte Mal, dass ich dort sein werde, weil es nachher so unangenehm sein wird. Aber es war das Gegenteil. Es war, ich kann nicht sagen Aufbruchstimmung, aber es war relativ gut. Mhm. Und 2-3 Jahre nachher, also wurde es dann komplett anders wieder. Meiner subjektiven Wahrnehmung hat aber viel mehr Spannung.
Ja.
Viel mehr Spannung.
Ja, ja. Ja, ist traurig.
Gut, kommen wir zu deinen Sachen zurück. Mhm. Weil ich schon diese Bücher da liegen habe. Ich meine, du hast ja aber unendlich, also was hat gestern mir dieses Wortspiel eingefallen, das ist natürlich nicht genial, aber du bist eine Schreibmaschine. Du publizierst einfach total viel. Ja? Du hast ja wirklich viel veröffentlicht. Ja? Wirklich, wirklich viel. Ja? Akademische Titel, Texte, wie du eh vorher gesagt hast. Und jetzt wie bist du zu Shambhala gekommen? Weil das ist schon, ich meine, Shambhala ist schon, also ich meine, das ist ja wirklich, die nehmen nicht jeden. Gratuliere dafür.
Danke.
Erste Frage, es ist in Englisch erschienen, es wird in Deutsch noch erscheinen, stimmt das?
Richtig.
Das heißt, du hast es in Englisch geschrieben?
Ja.
Weil dein Englisch wirklich so gut ist?
Ich hatte einen Editor, den ich genannt werden wollte, der wirklich gut war.
Okay.
Und mein Englisch, ich habe auch Anglistik studiert ursprünglich. Ja. Also
aber es ist ja doch extrem anspruchsvoll.
Es ist, ja. Also es ist ja so, ich habe ja in Indien sehr viel Englisch auch gelernt.
Ja. Gut.
Ja. Wirklich, wirklich gut Englisch gelernt in Englisch.
Weil auch Western dort waren, ja.
Und also einmal das Studium, dann die Zeit in Indien. Und habe dann ja, als ich an der Wiener Uni war, ist ja Usus, dass alles auf Englisch ist. Ich habe zwar meine Doktorarbeit noch auf Deutsch geschrieben, aber alles andere war nur auf Englisch. Das heißt, auch wenn mein Kollege und ich, der David Higgins und ich, wir waren Englisch. Ja unglaublich produktiv.
Ja, unglaublich, ja. Also pro Jahr zumindest 3 Peer-Reviewed-Artikel.
Ja, das sowieso. Das war ja nebenbei, aber die dicken Schwarten, die wir rausgebracht haben.
Nein, wird unglaublich, ja.
Finde ich auch. Ich bin ein bisschen
gelungen. Nein, wirklich.
Finden wir beide.
Nein, sehr gelungen.
Ja, wir waren ein gutes Team.
Und das ist ja auch nicht, also ich muss es ein bisschen loben, es ist ja wirklich nicht hingestudert, das ist ja wirklich am Punkt. Das ist
ja
total.
Finde ich auch.
Ja, total.
Ein paar Tippfehler sind drin, aber
die fallen mir nicht auf.
Jedenfalls hatte ich da gutes Training, auch mit dem David, der ist am Kanadier, mein Englisch aufzupolieren. Und konkret mit dem Buch, also das The Buddha's Gift to the World, den Anfang mit Shambhala, der war in Wien. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau wann das war, vielleicht 2010 oder sowas.
Okay, richtig lang her.
Gab eine der großen Tibetologen-Konferenzen war in Wien. Mhm. Die sind ja immer auf einem anderen Kontinent. Genau. Ja. Und einmal war es in Wien. Da im Juridikum hat es stattgefunden. Mhm. Da habe ich auch wieder mal einen Vortrag gehalten. Und Shambhala war, die sind dann immer da, ne? Der Chef von Shambhala, der Nikos. Und im Bücherstand auch da. Und er war im Vortrag und spricht mich nach dem Vortrag an, ob ich nicht gern bei Shambhala publizieren möchte. No. Und ich sage, aha, warum nicht?
Ja, toll.
Und dann hatte ich eben zwei, drei Jahre später tatsächlich ein Buch angeboten, ja, was aber auch wirklich nicht ganz gepasst hat. Ja. Das ist dann woanders erschienen. Und dann habe ich ihm das angeboten. Ich habe ihm nur die Inhaltsangabe jetzt geschickt. Und dann hat er gesagt, sofort, das nehmen Sie.
Toll.
Das möchten Sie unbedingt. Ja, ja. Und dann ist so dieser Prozess losgegangen. Ja, das ganze Editing, das war super.
Aber als du das zumindest den kleinen Text hingeschickt hast, hast du den Text schon fertig geschrieben gehabt für dich? Oder?
Ja. Nicht fertig,
aber das war schon
es war ein
das
Prozess.
Manuskript war.
Ja,
war,
ja, 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 ja. Ja.
Wie lange hast du geschrieben dran?
Also letztlich werden es schon so, die Jahre gehen so schnell vorbei, ne? So 5 Jahre waren es sicher.
Okay, ja.
Immer nicht am Stück, ja?
Nein, aber trotzdem, du warst dran, ja.
Ich war dran, ja. Ja, ja. Ja.
Schön, gell?
Und ich hätte noch so viel Material.
Glaube ich dir. Ich meine, glaube ich dir, weil also allein hinten, also da steckt, da wäre noch Platz für noch mehr gewesen, klar, hättest du, klar, aber es ist ja trotzdem ein umfangreicher Zwerg gewesen.
Und es ist natürlich so ein bisschen, es ist schon ein bisschen akademisch, ja, also Shambhala eigentlich, es passt nicht hundertprozentig rein, ja, aber ich fand dann auch toll, dass sie es genommen haben.
Ja, na, toll, toll. Mhm. Und die deutsche Übersetzung kommt von dir?
Ja.
Die hast auch du gemacht?
Ja.
Okay.
Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Und übersetzt mit Übersetzungsprogramm oder wirklich Satz für Satz? Wie machst du das?
Also damals noch Satz für Satz, ohne Programm.
Ja, ja.
Ja. Jetzt ändert sich ja gerade alles. Ja. Ne? Also ich glaube, jetzt machen die meisten zuerst mal eine KI-Übersetzung, die sie dann verfeinern.
Aber ich finde die, also mich interessiert die Frage, weil ich auch oft Texte habe und tibetische Medizin ist noch sehr komplex. Da gibt es noch nichts, also klar, gibt es noch nicht genug Quellen so ungefähr, ist noch nicht am Punkt. Aber für andere Texte, jetzt für das kommende Buch waren 2 Beiträge und die sind nicht wissenschaftlich, aber doch sehr spezifisch. Der eine ist doch sehr wissenschaftlich. Die waren einfach nicht gut, die Übersetzungen. Ja. Es hat ganz viel Wesentliches gefehlt.
Genau.
Worauf meine Lektorin, die sehr präzise war, lieber alles nochmal neu übersetzt hat.
Verstehe ich.
Die hat nicht einmal jeden Satz nachgearbeitet. Die ist echt hingegangen. Es hat viel mehr. Es ist wie aus einem Gusse, wenn sie sich hinsetzt und es selbst nochmal übersetzt.
Ja,
also sie hat sich das nicht angetan,
den
Vorschlag zu überarbeiten.
Also ich habe noch nie mit Übersetzerprogrammen gearbeitet. Ja. Ich habe vor kurzem mal einfach testweise probiert, wie es ist, wenn ich einen englischen Text reingebe, was dann als Deutsch rausgespuckt wird, in der KI natürlich. Ja. Das war nicht schlecht.
Ja. Es ist ziemlich gut schon. Ja.
Und es wird wahrscheinlich immer besser werden.
Ja.
Also... Aber nee, wirklich.
Da bist du.
Null.
Ja. War es interessant oder öd, ein zweites Mal diesen Text?
Für mich war das ein interessanter Prozess, weil ich, auch wenn ich gut Englisch kann, trotzdem ist es irgendwie tiefer, wenn ich was auf Deutsch mache. Es geht tiefer.
Ja, ja.
Und das heißt, ich habe zwar auf Englisch geschrieben, einfach weil das Umfeld so war. Ich habe ja damals auch in Englisch unterrichtet. Ja, ja. Also es war einfach nur natürlich, dann von vornherein auf Englisch zu arbeiten. Und dann habe ich parallel dazu sozusagen es auf Deutsch gemacht und dann vom Deutschen zurück ins Englische gearbeitet.
Ja, ja.
Es war so ein Hin und Her.
Ja,
ne?
Ja.
Ja. Und erst ganz am Ende, als dieser Prozess abgeschlossen war, habe ich dann nochmal komplett als reine Übersetzung vom Englischen ins Deutsche durchgearbeitet.
Okay. Ja.
Also es ist so ein interessanter Hin- und Her-Prozess gewesen.
Und ich kenne es von meinen Büchern, manche Bücher, die ich dann, wenn sie draußen sind, also in dem Fall nach ein paar Jahren wieder anschaue, für manche, also nicht, dass sie mir peinlich sind, aber ich weiß, die sind nicht am Punkt. Und es gibt ganz wenige, wo ich mich freue, dass ich mich so bemüht habe, dass ich wirklich mein Bestes gegeben habe und mich, also, das, also so dieses Gefühl habe, so ein hast du bei der deutschen Version und der englischen dann, also bist du mit beiden zufrieden?
Ja.
Gratuliere.
Also, ja.
Ja, super.
Ich meine, man kann immer irgendwas verbessern.
Nein, das war ja wirklich von Herzen.
Ich bin tatsächlich sehr happy damit.
Ja, ja, super.
Manchmal denke ich mir, Mensch, habe ich da irgendwas missverstanden? Ist es vielleicht ein Fehler? Da schaue ich es mal an und denke, ach, nee.
Ja, super.
Das stimmt schon. Also, Je nachdem, womit ich gerade arbeite, ja, oder wenn ich gerade einen neuen Text lese, der auch zum gleichen Thema ist und einen anderen Blick drauf wirft, hätte man das irgendwie anders sagen müssen. Aber bis jetzt habe ich nichts Gravierendes gefunden.
Und ich finde das so eine schöne Sache, so ein, nach Jahren wieder drauf zu schauen und dann noch immer so ein zufriedenes Gefühl, fast dankbar, dass das jetzt existiert. Also es ist schön, wenn man sowas gemacht hat. Ja. Kann man, glaube ich, nicht, also ich schaffe es nicht bei allen Texten, die schreiben no way. Ja.
Natürlich
no
nicht, way. Das ist klar. Ich meine, mir ist manchmal auch fast unvorstellbar, wie mir das alles eingefallen ist, sozusagen. Ich kann mich hinterher gar nicht mehr an den Prozess erinnern, aus dem sich das Ganze so entfaltet hat. Ja. Aber das ist bei sowas. Ne? Wenn man so drin ist, dann geht es irgendwie immer weiter. Und ja, steckt so viel Arbeit
in da steckt viel Arbeit drin. Unendlich viel Arbeit drin. Ja. Schreibst du, also hast du so eine tägliche Schreibroutine von 8 bis 12 oder wenn dich die Muse küsst oder also wie ist dann?
Nein, ich bin ja nach wie vor ziemlich aktiv und habe dann nur Phasen, wo ich mich wirklich tageweise ganz auf das versuche zu konzentrieren, weil sonst ich unterrichte wirklich sehr viel.
Du hast viel. Ich glaube, heute ist sogar noch am Abend, oder stimmt das?
Ja, Dienstag ist immer. Dienstag ist unser laufender Abend. Ja, ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch, Abend und dann oft die Wochenenden. Ja. Und es sind ja nicht nur die Abende, dann ist tagsüber auch irgendwas. Also es ist nicht so ganz einfach, die Zeit zu finden, aber ich arbeite sehr gern. Deswegen.
Das merkt man ja, weil es ja, also da steckt ja unendlich viel, weiß nicht, Liebe fürs Detail. Das ist ja, also das. Ich glaube, man merkt, dass du das gerne machst. Ja. Sonst würde man das ja nicht machen. Ja. Das geht ja gar nicht.
Nein, wozu sonst auch? Weil wirklich verdienen tut man nicht an den Büchern. Also
nein.
Es ist wirklich ein Hobby, ne? Eigentlich. Und es ist auch nicht nur ein Hobby, es ist auch meine Art, mich auf einer sehr tiefen Ebene mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Und dann dadurch, dass man so ein Projekt hat, ist auch eine Struktur da, wirklich konsequent durchzugehen.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ja. Und letztlich profitiert man selber am meisten.
Total, ja.
Ja. Und wenn dann andere einen Nutzen davon haben, ist großartig.
Worauf die nächste Frage sich schon anschließt. Bist du gerade in einer Ruhephase oder hast du schon etwas, was dich gerade wieder total beschäftigt, wo du dran bist, also was dich...
Ich bin nicht an so großen Projekten dran. Ja. Die habe ich erstmal geparkt. Ja. Aber ich habe kleine Projekte, ja. Ja. Also ich arbeite viel von dem Material von Sharma Rinpoche auf. Mhm. Da gibt es noch einiges. Er hat halt alle möglichen Seminare unterrichtet. Und diese, wo ja ein bisschen was auch in dem Buch hier drin ist, da kommen jetzt im April auf Englisch und Deutsch gleichzeitig, kommt eins raus, nochmal zum Thema Achtsamkeit, auch von ihm. Und dann habe ich noch ein anderes über den Ablauf der Meditation, auch von ihm. Und da übersetze ich auch den tibetischen Text dazu, das ist Vimalamitra, der stufenweise Meditation, und seinen Kommentar dazu.
Okay.
Aber das ist überschaubar, das sind keine so großen Projekte. Ja.
Aber es ist auch etwas, was du sowieso kannst oder wo du auch gedanklich total herausgefordert wirst und wächst, weil das wieder...
Das ist meinem Gefühl nach passt es gut. Mhm. Das ist jetzt kein... Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt unbedingt jemanden, der mir da noch hilft. Ja. Nein, das geht gut.
Ja. Ja.
Ich meine, du weißt es ja, wie es ist. Tibetisch übersetzen ist immer eine Herausforderung. Ja. Man liest einen Text und denkt sich, okay, das ist alles klar. Und wenn man dann wirklich übersetzt, ist es nicht mehr so ganz klar.
Nein, gar nicht
klar. Ja. Aber in dem Fall ist es überschaubar.
Ja. Wobei bei mir ist es fast leichter, weil ich übersetze ja seit 2008 eigentlich den gleichen Text, immer den Gushi. Sonst übersetze ich eigentlich nichts. Und also ich verstehe die Struktur, ich verstehe den Aufbau. Inzwischen sind alle Vokabeln schon vorgekommen. Ja. Also ich weiß, wo es hingeht. Mhm. Also das macht es leichter, finde ich, wie wenn du immer verschiedene Texte von verschiedenen Lehrern hast. Also ich bin so ein Wiederholungstäter, was die Übersetzung angeht. Ja. Für mich wird es leichter wirklich mit der Zeit.
Ja, klar. Ja. Na, das ist wirklich auch viel Routine. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, also ich habe so ein paar Sachen noch in der Pipeline sozusagen.
Genau. Das ist ein ganz anderes Thema, aber da ich ja doch ein Mediziner bin, wenn du Gesundheit definieren könntest, es kann auch ruhig in Richtung Achtsamkeit die Antwort sein, muss es aber nicht. Hast du eine, wie du Gesundheit definieren würdest für dich?
Also wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehe, ja, das wäre die einfachste Herangehensweise dran. Fühle ich mich gesund, wenn ich so weit beieinander bin, dass ich das tun kann, was ich tun möchte, körperlich und mental. Ja. Das muss jetzt nicht sein, super, also in jeder Hinsicht gesund, da kann schon dieses oder jenes irgendwie da sein, aber es ist so weit in Balance,
dass du es tun kannst, was du möchtest.
Ja.
Das ist schon schön, ja. Das ist schon viel in Wahrheit.
Ja, sehr viel.
Das ist viel, ja.
Sehr viel, ja. Und zwar wirklich physisch und mental. Das sind wirklich beide Ebenen, finde ich extrem wichtig.
Ja. Ich finde, dass viele tibetische Lamas früher, gut, viele sind nicht so alt geworden, aber körperlich haben die schon viele Probleme gehabt, sind viel gesessen, haben viel gutes Essen bekommen, haben keinen Sport gemacht. Also das ist schon auch ein Preis, den man zahlt. Als Tulku, als Rinpoche, als Lama.
Ja.
Nein, ja.
Also was ich von der tibetischen Kultur wirklich nicht lernen möchte, ist der Umgang mit dem Körper. Ganz sicher nicht.
Ja.
Also ich erkläre mir das Ganze so. Ich habe mir natürlich viel Gedanken darüber gemacht. Weil es ist sehr auffallend, ne?
Klar.
Erstens, das Land war wirklich hart. Ja? Also da ist man froh, wenn man irgendwie sich warm halten kann und nicht rausgehen muss. Ne? Also rausgehen ist keine Option sozusagen. Sich irgendwie warm halten. Also schon mal reduziert irgendwie. Ne? Dann von der Ernährung her, okay, in so einem harten Klima braucht man natürlich auch Essen, das einen irgendwie stärkt. Ja, also so schwereres Essen. Das sind mal die zwei Faktoren. Und dann überhaupt, ich meine, Tibet war ziemliches Mittelalter, als die fliehen konnten oder mussten. Und als Flüchtlinge haben sie jetzt nicht, also die jetzt im Ausland leben, als Flüchtlinge haben sie jetzt nicht so den Freiraum gehabt, sich sozusagen aus dieser mittelalterlichen Kultur und diesem Mindset herauszuarbeiten und irgendwie sich anzupassen an die westliche Art oder die im Westen entwickelte Art der Hygiene, der Ernährung, des Gesundheitsverständnisses. Ja? Das hat sie nicht erreicht. Ne? Und offenbar ist es so, dass wenn man nicht damit aufwächst, es einem sehr schwerfällt, so ein Grundverständnis davon zu entwickeln, was im Großen und Ganzen der Körper braucht, nämlich Bewegung und ordentliche Ernährung, ohne jetzt in irgendwelche Details zu gehen. Und wenn dieses Grundverständnis fehlt, dann ist es einfach zu leicht, erstens sich nicht zu bewegen und zweitens zu viel vom Falschen zu essen. Das beobachten wir ja letztlich auch in Migranten-Communities. Ja, ne? Und daran leidet auch die tibetische Szene, würde ich mal sagen. Also es ist nicht ein Preis, den sie zahlen. Es ist eher, dass jetzt in der jüngeren Generation, es ist ja auch wieder ganz anders. Manche sind dann noch so ein bisschen wie die Alten, aber viele haben umgeschwenkt. Ja. Die sind schon aufgewachsen mit so einem Grundverständnis von dem, was das in Körperbewegung braucht und so weiter.
Ich finde überhaupt, ich finde es ein interessantes Thema, diese tibetische Kultur, die jetzt natürlich massiven Veränderungen unterworfen wird. Ich rede gar nicht von MeToo, aber sozusagen auch, wie man mit Respektspersonen umgeht, wie man mit anderen Religionen umgeht, wie man mit dem Tulku-System umgeht, was die Ausbildung angeht. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der versucht das jetzt anonym zu halten, aber in Europa ein Kind hat, der ist 10, war in einer guten Schule, wird als Tulku anerkannt und wird dann nach Indien geschickt und macht halt, also Frieda Bredi, also wird halt sozusagen Klosterschule. Ich weiß nicht, ob ich, also ich würde es nicht wollen für unsere Tochter. Ich würde sie nicht sozusagen alles auf diese Karte setzen.
Ja.
Das kann auch ein hoher Preis sein, den diese Kultur zahlt, die Individuen zahlen.
Ja, ja, natürlich. Tibetische Kultur ist wirklich sehr komplex. Ja. Das ist immer die gute Antwort, ne?
Ja, klar.
Was heißt das? Ja. Aber speziell die Tulku-Geschichte ist natürlich eine ganz delikate Angelegenheit.
Ist es, ja.
Im alten Tibet hatte sie ihre Sinnhaftigkeit und Berechtigung. Und gleichzeitig sollte man doch auch zur Kenntnis nehmen, dass der Buddhismus 1500 Jahre oder was, oder noch länger, ohne Tulkus ausgekommen ist. Ne? Also ohne so ein System. Ja. Also es ist wirklich eine spezifische tibetisch-kulturelle, buddhistisch-kulturelle Eigenheit. Ja. Und das zeigt ja schon, dass es nicht unbedingt so sein muss, wenn es Buddhismus sein soll. Ne? Inwieweit heute die Tulku-Systematik noch ihren Sinn hat oder nicht, sei mal in Frage gestellt. Ich stelle das sehr in Frage.
Wirklich?
Ja.
Also ich meine, einerseits sieht man das, also für manche passt das natürlich und andere scheitern da oder manche haben einen harten Weg dadurch.
Ja. So war es, glaube ich, immer. Ja. Ja. Und es hängt von so vielen Faktoren ab. Ja? Also wird das Kind wirklich gut betreut, auch menschlich? Ne? Ja. Die Frage von Missbrauch ist immer da,
ja.
In verschiedener Hinsicht. Also, ein heikles Thema.
Schon, ja.
Es wird ja auch viel darüber gearbeitet. Ja?
Ja.
Es gibt, RET hat ein ganzes Journal mal zu Beiträgen zum tibetischen Tulku-System. Und es wird jetzt immer wieder aufgegriffen. Ja?
Ja.
Ja. Also, es hat in Tibet auf jeden Fall eine stabilisierende Wirkung gehabt.
Ja.
Es war wie eine Art von Elite-Kader letztlich, dass eben manche Buben hauptsächlich, fast ausschließlich, entsprechend gut ausgebildet wurden. Und wenn es gute Menschen waren, okay, dann
hat es funktioniert.
Ja. Und es ist halt manchmal auch, hat es nicht funktioniert.
Ja.
Aber so ist es einfach in der Welt. Ne? Ja, wie gesagt, ich finde, das kann man heutzutage schon überdenken.
Ja.
Aus meiner Sicht.
Ja.
Es spielt natürlich in diese ganze Guru-Geschichte dann hinein,
ja,
ne?
Ja.
Dass jemand, weil er oder sie, meistens er, ein Tulku ist, dann automatisch auf dem Podest ist. Und dann ist die Frage, was macht er auf dem Podest?
Ja, klar.
Aber da wird schon sehr viel Vertrauensvorschuss gegeben und wenn der nicht verdient ist, dann hat man ein Problem.
Und zwar in Wahrheit beide, finde ich, der am Thron sitzt,
natürlich,
als auch die nach oben schauen.
Also natürlich, natürlich.
Das ist wirklich vice versa.
Ja, klar. Da gibt es, ich habe es leider den Titel nicht, aber ein Soziologe in Deutschland hat das Phänomen rund um Sogyal von der systemischen Seite her analysiert. Wirklich ein interessantes Buch für Menschen, die sich dafür interessieren. Wie eben beide Seiten hier eben systemisch gesehen, das Ganze.
Mhm.
Im Karl-Auer-Verlag ist es erschienen.
Okay, schaue ich mal. Ja. Nochmal zurück zur Achtsamkeit. Jetzt gibt es ja schon neben dem MBSR ganz viele unter. Wird sich trotzdem, also wie wird sich Achtsamkeit weiterentwickeln im Westen? Das ist diese Frage, die ich gerne stellen wollte.
Eine große Frage.
Ja.
Wie entwickelt sich, wird sich Achtsamkeit im Westen weiterentwickeln? Jetzt holen wir mal die Glaskugel.
Genau.
Was unter dem Wort Achtsamkeit verstanden wird, ist ja schon mal sehr unterschiedlich, ne? Je nach Kontext.
Ja.
Dieses Modell, das Jon Kabat-Zinn in die Welt gesetzt hat, nämlich MBSR, ist so eine Initialzündung gewesen letztlich, wo bestimmte buddhistische Elemente herausgegriffen wurden aus dem buddhistischen Kontext und mit anderen Elementen verknüpft wurden. Ja? Seien es jetzt pädagogisch, psychologisch und so weiter. Der Grund, warum MBSR so erfolgreich und international anerkannt wurde und ist, ist wahrscheinlich, weil der John Kabat-Zinn von, ich glaube, seit den 80ern schon, im letzten Jahrhundert, muss man jetzt dazu sagen, ne, die wissenschaftliche Begleitung mit ins Boot genommen hat. Das hat sozusagen das Ganze auf eine Ebene gebracht, die rauskam aus der spirituellen ESO-Ecke.
Wissenschaftliche Begleitung, Richard Davidson und so weiter.
Und dann später neurowissenschaftliche Verfahren, bildgebende Verfahren, mit denen Wirkungsweisen von Meditation genauer erkundet wurden. Und damit hat es praktisch, war es okay, sowas im normalen, also im normalen Klinik oder wo auch immer anzuwenden. Ne? Und dann haben sich einerseits beruht auf diesem bewährten 8-Wochen-System, ne, ja alle möglichen spezifischen Adaptionen entwickelt. Manche haben es halt sehr nah dran angelegt, andere haben ein bisschen was davon abgeschaut. Und das ist eine Fülle von Möglichkeiten. Die Ursula Barths hat im Jahr 2023 ein Buch rausgebracht, der Achtsamkeitsbeam.
Ja? Genau. Okay.
Da ist wirklich sehr schön aufgelistet alles oder vieles. Und
und du hast der Buch zitiert.
Genau. Und soweit ich es mitgekriegt habe, ist jetzt auf jeden Fall in den USA, wird praktisch MBSR als so die ursprüngliche Variante gesehen. Mhm. Und eigentlich ist man jetzt schon ganz woanders, nämlich in all den anderen extra oder eigenen Applications davon. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie es in Europa so verstanden wird oder ob das so eine Wahrnehmung in diese Richtung ist. Was natürlich eine Herausforderung ist bei dem 8-Wochen-Kurs klassisch MBSR, ist, dass die Teilnehmenden tatsächlich dazu eingeladen werden, eine Stunde am Tag zu üben.
Ja, ja.
Und das ist eben die Frage, inwieweit das in der Zukunft Menschen sich überhaupt noch vorstellen können. Ja. Weil immer kürzere Aufmerksamkeitsspannen, die unterstützen jetzt das nicht unbedingt, ne, wo es gerade eben deswegen
gut ist. Ich habe immer die Theorie, dass das ganz kleine Gegenbewegung geben wird und dass deswegen gerade, egal ob man als TCM-Arzt arbeitet oder als Achtsamkeitslehrerin, dass wir werden einen Zulauf bekommen durch das Kurzweilige. Also ich glaube, das wird fast mehr werden.
Ja, die Frage ist, ob dann sowas, aber wir waren ja nicht bei MBSR, genau, wir waren bei Achtsamkeit generell. Ja. Genau, deswegen, es wird vielleicht nicht MBSR sein, aber Varianten, die Menschen, wie sie jetzt eben unterwegs sind, entgegenkommen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und ich glaube schon, dass es von allen möglichen immer mehr aufgegriffen wird. Ich meine, zum Beispiel in der sogenannten neuen Welle der Verhaltenstherapie, von der Marsha Linehan, da ist die berühmte radikale Akzeptanz, der einzige Weg aus der Hölle, ist ihr Satz.
Das kenne ich gar nicht.
Also, deswegen The Buddha's Gift to the World, letztlich.
Ja, ja.
Das ist selbst dann, wenn man nur so ein bisschen von der ursprünglichen Achtsamkeitslehre aufgreift, hat es schon so eine nutzbringende Wirkung. Das finde ich das Interessante dran.
Ja. Ja. Und in dem Fall ist es Individuum, Bildungsschulen, Berufsleben.
Ja, ja. Es gehört eigentlich in Pädagogik.
Da wär's am
wichtigsten. Kindergarten, in Volksschule, in Schulen, in Unis. So eine Art Herzensbildung. Ich sehe es eher so. Also Achtsamkeit, das ist vielleicht ein Titel. Das ist vielleicht ein neues Modell.
Ja.
Achtsamkeit als Herzensbildung.
Da hast du schon ein neues Buch. Hast du mal langweilig ist.
Ja.
Aber jetzt muss ich wieder... John Kabat-Zinn hat den, also jetzt auf Englisch, aber er hat den Geist mit dem Herz gleich. Er sagt, in asiatischen Traditionen ist das das Gleiche. Ist auch schön.
Cheetah,
genau. Ist auch schön.
Ja. Im Chinesischen wird das, was auf Tibetisch Sem übersetzt wird, als Geist, als Herz übersetzt.
Okay.
Na, und Sem ist ja nicht so klar umrissen im Tibetischen eigentlich.
Ja, außerdem gibt es ja.
Und Cheetah auch nicht so klar. Also passt schon beides rein.
Ja, ja. lass mich kurz schauen, ob ich dann irgendwie noch, ich habe da so ein paar Dinge, die ich vielleicht noch, dank dir, wir haben schon einige Themen durch, so ungefähr. Wenn es dir recht ist, kommen wir langsam zum Ende.
Natürlich.
Dann würde meine letzte Frage kommen. Wie würdest du gerne sterben?
Wie würde ich gerne sterben? In einer wirklich ruhigen Umgebung. Mit ganz wenig Menschen. Einer, maximal zwei. Die mir den Raum geben. Die mir einen gewissen Sicherheit und Raum geben. Und mich vielleicht auch mich erinnern an meine geistige Praxis. Ja. Das wäre schön.
Das klingt schön, ja.
Ja.
Ich krieg so Gänsehaut, das klingt schön, ja. Ich glaube, damit können wir sehr gut enden hier. Ich danke dir sehr für unser Gespräch. Danke, dass du hergekommen bist. Ja.
Ich danke dir, Florian. Vielen Dank.
Schön war's. Danke dir.
Dankeschön. Auch dir. Dankeschön.
Danke euch.